Jetzt eine kurze Werbepause.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verbrechen von nebenan und hallo Tobi.
Hallo, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, wie du es gerade schon sozusagen gespoilert hast, du warst schon mal da. Ihr kennt Tobi aus Folge 156, richtig? Ja, 156 ist richtig. Du bist Polizeioberkommissar.
Das ist genau richtig.
Ja,
noch.
Okay. Noch.
Wollen wir hoffen, ne?
Und was kommt danach?
Hauptkommissar.
Ah, okay, ja.
Aber das ist, glaube ich, noch in einiger Ferne.
Bist noch zu jung für.
Ja, nicht unbedingt, aber noch nicht so lange bei der Polizei zumindest, ne?
Ah, okay. Ja, also, ne, ist sozusagen vom Fach bei der Polizei in NRW, bildet Polizistinnen und Polizisten aus und du hast auch zwei Podcasts, Tatort und Cop Stories und da erzählst du so ein bisschen von deiner Arbeit bei der Polizei. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Das haben sich doch einige gewünscht. Du hast scheinbar einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
Ja doch, das freut mich auf jeden Fall. Also ich habe ja die ein oder andere Sache auch mal gelesen, ein paar Kommentare auch bei Instagram oder so und muss natürlich auch sagen, das hat mir zum einen sehr geschmeichelt, zum anderen hat es mich auch tierisch gefreut, weil das heißt ja, dass man zumindest einiges richtig gemacht hat. Ne? Und ich versuche natürlich jetzt dieses Erbe, was ich antreten muss, auch dann
ich bin gespannt.
Angemessen hier rüberzubringen.
Ja, kein Druck und so.
Genau. Verdammt,
das ja, habe ich mir wieder Druck gemacht. Also, was ich schon mal sagen kann, es geht heute um einen Fall aus meiner Nachbarschaft, also aus Ostwestfalen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ihr alle schon mal von diesem Verbrechen gehört habt, weil es ja gefühlt monatelang die Schlagzeilen bis ganz hoch in die Politik bestimmt hat. Und wie immer ist die Wahrheit aber ein bisschen komplizierter, als man das so in Schlagzeilen lesen kann. Und deshalb sprechen wir heute darüber. Inhaltswarnung, es gibt brutale Schilderungen von einem gewalttätigen Übergriff und einige Namen habe ich geändert. Auch diese Folge hört ihr zwei Wochen früher bei RTL Plus, wenn ihr mögt. Tobi, bist du bereit?
Absolut.
Sehr schön. Die Party, die ein Leben beenden wird, beginnt an einem ganz normalen Freitag. Bei bis 23 Grad haben sich an diesem 22. Juli 2024 in Bad Oeynhausen Sonne und Wolken immer wieder abgewechselt. Doch selbst ein kurzer Schauer kann die Laune bei Philippos und seiner Familie nicht vermiesen. Der 20-Jährige hat feingeschnittene Gesichtszüge, einen Ring im rechten Nasenloch und einen leichten Schnurrbart. Seine kinnlangen braunen Haare fallen ihm immer wieder ins Gesicht. Philipp, wie ihn seine polnische Mutter Joanna und sein griechischer Vater Dimitris nennen, wird am 14. Januar 2004 geboren. Sein Papa wird ihn später den besten Jungen der Welt nennen. Philippos wächst mit seinen drei Geschwistern in Haus Berge, einem Stadtteil von Porta Westfalica, auf. Schon früh interessiert Philippos sich für Technik, aber seine größte Leidenschaft ist die Musik. Bereits als kleiner Junge singt er in einer Kirchenband und lernt mehrere Instrumente, unter anderem Gitarre. Mit 12 baut er an seinem PC seine ersten Beats. Mit 14 schreibt er seine ersten eigenen Songs, bringt irgendwann auch selbst Musik raus unter dem Künstlernamen Swagboy Pie, also Emo-Rap würde ich das nennen, was er da gemacht hat. Im Juni 2021, also mit 17, spricht er in einem Interview mit dem YouTuber Gen X über seinen größten Traum. Ich möchte auf jeden Fall von Musik leben können, egal wie. Das ist einfach das Beste, was ich kann. Also damit ihr euch selbst einen Eindruck von dem Interview machen könnt, habe ich euch einen ganz kurzen Videoschnipsel von diesem Interview auf die Verbrechen von nebenan Instagram-Seite gepackt. Philippos Mutter Joanna, die selbst Künstlerin ist, unterstützt ihren Sohn bei seinem Traum, sieht, wie talentiert er ist. Vor allem in seinen Texten zeigt der junge Mann seine verletzliche Seite, singt über Einsamkeit, Liebeskummer, Alkohol und auch über Drogen. Teilweise haben seine Lieder mehr als 100.000 Aufrufe auf Spotify. In seinem Song »Komme nicht mehr klar« aus dem Jahr 2020 rappt Philippos »Lange bin ich nicht mehr da, bitte leg mein Laptop mit in mein Grab«. Es klingt wie eine dunkle Vorahnung. 4 Jahre später hat der mittlerweile 20-Jährige seinen Realschulabschluss gemacht und ist gerade nach Minden in seine erste eigene Wohnung gezogen. In der 84.000 Einwohnerstadt jobbt er im Hotel Kronprinz in der Nähe des Bahnhofs, wo er ab Oktober eine Ausbildung in Aussicht hat, als zweites Standbein neben der Musik. Doch an diesem Tag im Juni soll es nicht um Philippos gehen, sondern um seine 2 Jahre jüngere Schwester Chanel, die, wie er auch, Musik macht. Heute feiert sie aber ihren Abiball im Kaiserpalais in Bad Oeynhausen, das einem barocken Schloss nachempfunden ist und mitten im gepflegten Kurpark der Stadt liegt. Dabei wird Chanel natürlich von ihrer Mutter und ihrem großen Bruder Philippos begleitet. Der trägt zur Feier des Tages ein weißes Hemd mit grauer Krawatte und eine Kette. Auf Fotos von diesem Abend grinst er neben seiner Schwester stolz in die Kamera. Gemeinsam mit seiner Familie und seinen Freunden feiert Philippos ausgelassen. Aus einem Drink werden mehrere. Besonders für Mutter Johanna ist der Abend besonders. Zum allerersten Mal sieht sie ihren Sohn tanzen und feiern. Das Fest war einfach wunderschön, erinnert sie sich später. Gegen 2 Uhr nachts will Philippos dann eine Pause machen, gemeinsam mit Max, seinem besten Freund seit Grundschulzeiten, und Jakob, einem weiteren Kumpel, macht er sich auf nach draußen. Er will etwas Luft schnappen und mal abseits des Lärms quatschen. Chanel und Johanna feiern unterdessen drinnen weiter. Niemand ahnt, dass sich diese besondere Nacht gleich in einen Albtraum verwandeln wird. Doch dann ist plötzlich von draußen lauter Tumult zu hören. Irgendetwas ist passiert. Zusammen mit anderen Gästen rennt Johanna auf den Platz vor dem Palais und sieht direkt das Blaulicht von Polizeiautos und einem Krankenwagen flackern. Und sie sieht Max, den besten Freund ihres Sohnes, mit blutüberströmtem Gesicht. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste sofort, dass etwas mit Philipp passiert ist, sagt Johanna später über diesen Moment. Sie will zu ihrem Sohn, doch dieser liegt bereits im Krankenwagen. »Sagen Sie mir, ob er lebt«, schreit sie die Einsatzkräfte an. Philippos lebt. Doch ansprechbar ist er nicht. Sein Kopf ist voller Blut und an mehreren Stellen gebrochen. Mit Blaulicht und Sirene fährt ihn der Krankenwagen in die Uniklinik Minden, Philippos Heimatstadt. Dort geben die Ärzte alles, um dem jungen Mann zu helfen, auch wenn sie seine Überlebenschancen als gering einschätzen. Einige Zeit später treffen auch Johanna und weitere Angehörige im Krankenhaus ein. In den OP-Saal dürfen sie nicht und so bleibt der gläubigen Katholikin Johanna nur noch, um himmlischen Beistand zu bitten. Gemeinsam mit den anderen kniet sie sich vor die OP-Tür und fängt an zu beten. Dafür, dass Philippos es irgendwie schafft. Dafür, dass sie ihren Sohn nicht verliert. Nach vielen Stunden des Ausharrens fährt Johanna schließlich nach Hause. Im Krankenhaus kann sie nichts ausrichten. Insgesamt 2 Tage liegt Philippos auf der Intensivstation. Dann kommt die wohl schlimmste Nachricht in Johannas Leben. Philippos Gehirnfunktionen sind wegen der erlittenen Verletzung unumkehrbar ausgefallen. Er wird nicht überleben. Johanna und Philippos Vater müssen jetzt entscheiden, wann die Maschinen abgestellt werden. 3 Tage später, am 26. Juli, müssen die beiden endgültig Abschied von ihrem Sohn nehmen. Johanna hält bis zuletzt seine Hand. An diesem Tag schreibt die 48-Jährige in ihr Tagebuch, jetzt bleibt nur noch Stille. Die Welt dreht sich weiter, aber für mich ist sie stehen geblieben.
Wow, da muss man erstmal schlucken, ne?
Mhm.
Vor allen Dingen bei so einem Satz.
Ja, also wenn man sich Interviews mit ihr anschaut, also mit der ganzen Familie, merkt man immer noch, wie viel Schmerz und Traurigkeit da ist. Vollkommen verständlich, weil es ist ja auch noch nicht so lange her. Und ich glaube, das ist was, was du niemals ganz überwinden kannst.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil es ja auch noch sehr lange sehr präsent war in der Öffentlichkeit, ne, und man immer wieder damit konfrontiert wird. Ich glaube, das wird man sowieso sein Leben lang sein, wenn es jemanden aus dem engsten Familienkreis trifft. Aber so hat es nochmal eine ganz andere Präsenz irgendwie, ne?
Ja, und wir kommen ja gleich auch noch dazu, der Familie ist ja auch ein bisschen die Deutungshoheit über diesen Fall weggenommen worden von Außenstehenden. Darüber sprechen wir später noch. Wir kommen ja aus demselben Bundesland, also beide aus NRW, und dieser Fall war ja wirklich sehr, sehr, sehr präsent. Kannst du dich noch dran erinnern, was so dein erster Gedanke war, als du davon gehört hast?
Ja, also ist ja jetzt auch nicht das erste Mal leider, dass es dann vielleicht so einen brutalen Überfall gibt, ne, in dem jemand vielleicht sogar auch schwer verletzt wird oder stirbt. Aber wenn man die Städte halt schon mal gehört hat und direkt sowas vor Augen hat, wie es da aussieht und man sich dann irgendwie denkt, in dem Fall Abi-Feier, ich kann mich an meine Abi-Feier noch erinnern, ich war da auch mal draußen mit Freunden und bin da vielleicht rumgelaufen oder sowas, dann kann man das so sehr mit den eigenen Erfahrungen verbinden, dass man direkt irgendwie ganz anders sich da einfühlen kann. Und mir dachte, boah, das hätte auch jeder von meinen Freunden sein können, das hätte vielleicht auch ich sein können.
Ja, ich glaube, da ist was dran, was du gerade gesagt hast. Das ist so eine Situation, die sich fast jeder reinfühlen kann. Also ich sage jetzt mal so ein Mord im Rotlichtmilieu, da denkt man jetzt, ich will jetzt nicht sagen selbst schuld, auf gar keinen Fall, aber das ist ja weit weg von der Realität der meisten Menschen. Und wie du schon sagst, so diese Situation, die Feier ist ausgelassen, alle sind am Tanzen, aber man geht vielleicht mal raus, weil man will quatschen oder eine rauchen oder so. Also das kann ja jeder so nachfühlen. Und für mich ist es eben auch so, weil das bei mir in der Nähe ist, ich bin bestimmt schon 5-mal durch diesen Park da gelaufen. Und das ist halt alles sehr gediegen. Es ist, würde ich sagen, eher eine Rentnerstadt. Also das ist halt, das crasht auch so. Weißt du, wenn so Brutalität an so einen Ort kommt, wo du gar nicht damit rechnest, macht es, glaube ich, dann nochmal irgendwie einen größeren Impact, weil man so denkt, boah, wo kommt das jetzt irgendwie auf einmal her?
Ja, diese starken Kontraste, die da irgendwie bei sind. Ne? Also erstmal auch das, was man darüber gelesen hat, dass es ein lieber Junge war und dann aber diese krasse Brutalität auf der anderen Seite, mit der diese Tat begangen wurde. Diese Kontraste, ne? Auf der einen Seite auch Feier. Man feiert von der Schwester jetzt einen großen Erfolg. Und auf der anderen Seite am gleichen Tag muss man leider dann auch damit leben, dass der eigene Sohn oder der Bruder wahrscheinlich von uns gehen wird. Das wird ja immer in Verbindung bleiben miteinander. Das ist schon sehr, sehr hart. Und ich kann mich auch dran erinnern, jetzt eine Anekdote, die vielleicht nicht unbedingt was mit dem Fall zu tun hat, aber bei meiner Abi-Feier war es tatsächlich auch so. Einer, der in meiner Stufe war, der ist auch rausgegangen vor die Tür, wollte sich, glaube ich, eine rauchen, kam irgendwann wieder rein und war blutüberströmt.
Ja.
Und der hatte auch eine Auseinandersetzung, der wurde jetzt Gott sei Dank nicht schwer verletzt, sondern war eine Platzwunde, aber der hatte auch vor der Tür eine Auseinandersetzung mit einem Typen. Ich kenne die Hintergründe nicht mehr genau, aber das war auch das, wo ich irgendwie dran denken musste in dem Moment, dass es halt so nah dran war an dieser Geschichte. Und das ist jetzt auch schon, leider ist es schon einige Jahre her, zu lange, aber ja, das ist irgendwie, wie schnell sowas gehen kann und wie nah das irgendwie an der eigenen Realität sein kann, obwohl das etwas ist, was man gerne so weit weggeschoben hätte.
Ja, das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man möchte das gerne von sich selbst wegschieben. Deswegen nennt man Täter auch oft Monster.
Ja.
Weil das ja dann nichts mit mir zu tun hat, weil das ist ja ein Monster. Ich bin ja kein Monster.
Genau.
Aber da bricht dann wirklich das Böse, wenn wir es jetzt so nennen wollen, wirklich in den Alltag ein und aus dem eigentlich ja schönsten Tag im Leben wird dann der schlimmste Tag im Leben. Noch am selben Tag findet im Kurpark Bad Oeynhausen eine Gedenkveranstaltung für Philippos statt. Etwa 650 Menschen sind gekommen. Viele von ihnen haben Tränen in den Augen. Einige kannten Philippos nicht persönlich, aber wollen ihrer Trauer dennoch Ausdruck verleihen. Über mehrere Meter ziehen sich die Kerzen, Blumen und Stofftiere, die die Trauernden am Tatort niederlegen. Außerdem stellen sie einen Kranz auf mit der Aufschrift »Viel zu früh wurdest du uns genommen«. Neben der allgegenwärtigen Trauer ist da aber auch noch ein weiteres Gefühl, das die meisten Menschen umtreibt. Wut. Wut auf die Person, die Philippos und seinen Hinterbliebenen so etwas antun konnte. Und Ratlosigkeit, wie es zu so einer Situation kommen konnte. Denn als gewaltvoll war Philippos nicht bekannt, eher als schlichtend. Er ist ein Mensch, der ist bei Konflikten sofort dazwischen gegangen und hat die Schwachen beschützt, wird Philippos von seinem Vater Dimitris beschrieben. Wie konnte es also dazu kommen? Dieser Frage geht die Mordkommission Palais, die das Bielefelder Polizeipräsidium am Tag von Philippos Tod gründet, nach. Da die Polizei zunächst von einer normalen, in Anführungsstrichen, Schlägerei unter jungen Männern ohne tödlichen Ausgang ausgegangen ist, haben die Ermittler kaum Spuren gesichert, weder an Philippos Körper noch am Tatort. Nun versuchen sie, das Versäumte nachzuholen, unter anderem mit einer Suche nach Zeugen. Von diesen gibt es einige, unter anderem Philippos bester Freund Max und Jakob, der andere Kumpel, der mit den beiden draußen war. Die beiden schildern den Tatablauf so. Kurz nachdem sich die drei Freunde auf die Bank im Kurpark gesetzt haben, um kurz zu entspannen, sei eine andere Gruppe, bestehend aus etwa 10 Jugendlichen, an ihnen vorbeigekommen. Gekannt hätten sie diese nicht und es sei auch nichts passiert. Doch dann sei plötzlich ein Junge aus der Gruppe vor Philippos stehen geblieben und habe ihn aggressiv angemacht. Dann soll der Fremde Philippos ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sofort eilen Freunde des Fremden hinzu, doch statt zu schlichten, eskaliert die Situation komplett. Einer der Fremden verwickelt Max in eine Schlägerei, während Jakob etwas außerhalb steht. Es herrscht Chaos, in dem der sichtlich geschockte Philippos die Flucht ergreift und von dem ursprünglichen Angreifer verfolgt wird. Während Max komplett mit seiner eigenen Schlägerei beschäftigt ist, kann Jakob das Geschehen beobachten. Er sieht, wie Philippos zu Boden geht und die Arme schützend vor sein Gesicht hält und wie der Angreifer weiter auf ihn einschlägt. Auch andere Personen im Kurpark bekommen von der Auseinandersetzung mit, darunter eine weitere Besucherin des Abiballs und 2 zufällige Zeugen. Als einer von ihnen die Polizei ruft, rennen die Angreifer weg. Zurück bleiben die drei Freunde. Max blutet im Gesicht, Philippos liegt reglos am Boden. Max hält ihn fest, versucht seinem besten Freund gut zuzureden, sagt immer wieder, das wird, du bockst dich da durch. Philippos antwortet nicht mehr. Aber Max ist sich bis heute sicher, dass er ihn hören konnte. Laut rechtsmedizinischem Gutachten ist Philippos Schädel gleich 2-mal gebrochen, am Hinterkopf und hinter seinem Ohr. Einer der Brüche sei durch das Aufschlagen beim Sturz entstanden, der andere durch einen massiven Tritt. Welcher der beiden Brüche tödlich war, lässt sich nicht klären. Außerdem sind Philippos Kiefer und seine Augenhöhle gebrochen. Der 20-Jährige ist an den Folgen massiver Gewalteinwirkung gestorben. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass in dem Fall zunächst kaum Spuren gesichert wurden. Das sollte wahrscheinlich nicht so laufen.
Ja, also das ist definitiv hier in dem Fall ein Versäumnis gewesen, wenn man da von außen drauf guckt. Mhm. Allerdings, wenn man da jetzt mal so ein bisschen tiefer aus Polizeiseite drauf schaut, dann weiß man, dass es natürlich mehrere verschiedene Vorgehensweisen gibt bei der Tatortarbeit. Und um da so die 2 gängigen zu nennen, das ist einmal ein heuristisches Vorgehen und ein systematisches Vorgehen. Heuristisch bedeutet, dass ich eine Tathypothese aufstelle oder vielleicht schon eine präsentiert bekomme und dann genau an diesen Stellen, wo ich Spuren erwarte, auch Spuren sichere und danach erstmal schaue. Beispiel Wohnungseinbruch. Da muss ich ja jetzt nicht die gesamte Wohnung abpudern, um Fingerabdrücke zu finden. Wenn ich sehe, da ist nur ein Fenster eingeschlagen, die Haustür war aber noch verschlossen und auch geschlossen, dann werde ich nicht alles absuchen nach Spuren, sondern dann werde ich vielleicht mir einen groben Überblick verschaffen und in dem Bereich die gängigsten Spuren sichern. Und gerade im öffentlichen Bereich ist das natürlich nochmal was Besonderes, weil draußen in einem Park, da wird es schwer, Schuhabdrücke vielleicht jemandem zuzuordnen, weil da sind ja hunderte Leute wahrscheinlich allein an dem Tag.
Taschentücher oder Zigarettenkippen, alles, was du da einsammelst, könnte von jedem sein.
Genau, Müll. Na, also es kann natürlich alles relevant sein für den Fall, kann es aber auch nicht.
Ja.
Und der Aufwand, den man betreiben müsste, um alles lückenlos abzusuchen und dann auch noch zu sichern und dann auch noch natürlich dem Ganzen irgendwie nachzugehen, also im Nachhinein das auszuwerten und sowas, der wird immer in den polizeilichen Einsätzen, wo auch Spurensicherung vonnöten ist, angepasst an das Delikt.
Ja.
Also es gibt gewisse Vorgaben, beispielsweise habe ich sogenannte Kapitaldelikte, wie zum Beispiel Mord oder Tötungsdelikte generell oder auch zum Beispiel Sexualdelikte, wo auch eine hohe Spurendichte zu erwarten ist, dann würde ich sicherlich systematisch vorgehen, weil ich da auch mehr Ressourcen verbinden kann, weil das auch als ein sehr hochwertiges Delikt angesehen wird und ich deswegen auch sehr viel Personal zum Beispiel zur Verfügung stelle dafür.
Und systematisch heißt alles?
Genau, systematisch würde dann bedeuten, ich teile den Tatort, es gibt ja einen engeren Tatort, wo das genau passiert ist, einen weiteren Tatort, wie beispielsweise auch Fluchtwege oder wo etwas geplant wurde und so weiter. Und das würde ich alles einteilen in Areale und dann würde ich dieses Areal genau durchgehen. Ist das zum Beispiel ein Wald, hole ich mir eine Hundertschaft dazu, die durchkämmt alles und sucht nach allen möglichen relevanten Tatspuren. Das kann Tage dauern. Das macht man natürlich nicht bei jedem Delikt. Und du hattest es gerade schon erwähnt, dass hier in dem Fall ja erstmal davon ausgegangen wurde, dass es sich um eine in Anführungsstrichen einfache, normale Schlägerei handelt, was erstmal in der strategischen Einordnung bedeutet, hier werden gewisse Spuren gesichert,
ja.
Aber es wird eben eher heuristisch vorgegangen und nicht systematisch. Und das ist tatsächlich häufig ein Problem, weil die Einordnung des Delikts ist natürlich nicht immer direkt vor Ort möglich. Mhm. Zum einen, weil manchmal hinterher noch Dinge passieren, wie jetzt in dem Fall auch 3 Tage später, mhm, ist es dann tragischerweise erst zum Tod von Philippos gekommen. Aber auch, weil die Polizei natürlich nur eine erste Einordnung machen kann.
Klar.
Aber 2 Jahre später kann das Gericht entscheiden, das ist jetzt doch Mord, mhm, und es ist doch keine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge.
Ja.
Beispiel, mhm, jetzt, ne? Und normalerweise ist es tatsächlich aber so, dass die Polizei genau aus dem Grund dazu neigt, etwas eher höher einzustufen. Also wenn, mhm, ich davon ausgehe, oh, da könnte vielleicht eine Absicht von Tötung vorhanden gewesen sein bei dem unbekannten Täter, dann gehe ich erstmal von einem Tötungsdelikt aus.
Ja.
Und die Staatsanwaltschaft sagt dann aber vielleicht 2 Tage später, nee, sehen wir hier keine Tötungsabsicht, ne, und deswegen stufen wir das runter.
Ja.
Aber man kann das leider in solchen Fällen sehr, sehr, sehr schwer heilen, in Anführungsstrichen, im Nachhinein.
Ja.
Und so ist es jetzt auch hier gewesen, denn in der Tatortarbeit muss man festhalten, Dinge, die nicht vor Ort sofort gesichert werden, sind zu einem Großteil hinterher verloren und schon nach kürzester Zeit. Witterung, andere, ja, Personen, die da vielleicht neue Spuren legen oder sowas.
Ist ein, ne, öffentlicher Ort, ne? Das wäre, genau, anders, wenn das irgendwie bei Oma in der, exakt, Wohnung war und die wird nachher abgeschlossen.
Ja.
Aber da ist ein Park, 4 Tage später sind da tausende Leute hergelaufen. Das heißt aber schon, wenn jetzt Philippus noch direkt gestorben wäre vor Ort, dann hätte man eine andere Spurensicherung wahrscheinlich gemacht.
Ja, da bin ich mir 100%ig, okay, sicher, weil was viel höherwertiges als ein Tötungsdelikt eben oder auch, wie gesagt, schwere Sexualdelikte gibt es eigentlich, mhm, in solchen Ermittlungen nicht. Und deswegen wird da alles aufgefahren, was geht, ne?
Ja, und wie du schon gerade gesagt hast, das, was man dann am Anfang versäumt hat, kann man dann schwer im Nachhinein nachholen. Und, mhm, das zeigt sich auch, die Ermittlungen laufen erstmal schleppend, denn auch, das kommt auch noch dazu, weder Max und Jakob noch die anderen Zeugen kennen jemanden aus dieser fremden Gruppe. Es war jetzt nicht so, dass das irgendwie aus der Stufe war oder so. Allerdings kann Jakob den Haupttäter beschreiben, er habe eine auffällige orangene Jacke getragen und arabisch ausgesehen. Auch auf Überwachungskameraaufnahmen um den Kurpark herum sehen die ermittelnden Beamten die verdächtige Gruppe und den jungen Mann in der auffälligen Jacke. Er ist nun der Verdächtige Nummer 1. Da die Identität des Mannes und seiner Mittäter nicht bekannt ist, veranlasst die Polizei eine öffentliche Fahndung. Sie suchen nach einer südländisch aussehenden Gruppe, die in der Tatnacht im Kurpark unterwegs war. Vielleicht gibt es ja doch Zeugen oder direkt Beteiligte, die Infos zur Identität der jungen Männer haben. Und tatsächlich, 4 Tage nach Beginn der Ermittlungen, hat die Polizei genug Indizien zusammen. Am späten Nachmittag des 26. Juni 2024 nehmen die Ermittler einen 18-Jährigen in Bad Oeynhausen fest. Neben den Zeugenaussagen macht ihn vor allem sein Handy zum Hauptverdächtigen, denn dieses war zur Tatzeit beim Kurpark eingeloggt. Der Verdächtige selbst sagt, er habe mit der Tat nichts zu tun, ansonsten verweigert er die Aussage. Und so bleiben auch seine möglichen Mittäter erstmal auf freiem Fuß. Doch für viele Menschen steht jetzt schon fest, der junge Mann muss der Täter sein. Und damit wird der Fall plötzlich auch in ganz Deutschland zum Thema, denn der Tatverdächtige heißt nicht Timo oder Klaus, sondern Mafak und kommt aus Syrien. Ab diesem Moment geht es kaum noch um das Opfer Philippus, sondern vor allem um Politik. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagt, die, Zitat, ungebremste und ungesteuerte Migration bei uns in Deutschland sei ein, nochmal Zitat, ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Bad Oeynhausens Bürgermeister Lars Bökenkröger, ebenfalls von der CDU, fordert 2 Wochen nach der Tat in der Talkshow von Markus Lanz, wir schieben ab, auch wenn Syrien Kriegsland ist. Kurz nach der Tat beantragt die Unionsfraktion eine Aktuelle Stunde zum Thema Gewalttäter aus Parallelgesellschaften, Ursachen und Konsequenzen der Tat von Bad Oeynhausen ehrlich benennen. Also der Titel sagt ja auch schon vieles. Auch im NRW-Landtag in Düsseldorf gibt es eine Aktuelle Stunde zu dem Fall. Außerdem macht vor allem die AfD nach der Tat mobil. Wie es Philippos Familie damit geht, fragt kaum jemand. Dabei haben seine Eltern beide eine Migrationsgeschichte. Noch auf der Trauerfeier für seinen getöteten Neffen sagt Philippos Onkel Georgios, es sei für die Familie unerträglich, dass rechte Kreise versuchten, die Gewalttat für ihre Zwecke auszuschlachten. Kurz vorher musste die Stadt am Tatort zwischen den Kerzen und Blumen Flyer der Initiative Bad Oeynhausen erhebt sich entfernen, einer Gruppe, die unter anderem aus AfD-Vertretern und Querdenkern besteht, die seit Monaten gegen die damalige Ampelregierung protestieren und die den Fall ebenfalls für sich nutzen wollen.
Jetzt eine kurze Werbepause.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das macht Philippos Familie wütend. Es ist abscheulich zu sehen, wie sich Alice Weidel eine Träne aus den Augen wischt, sagt zum Beispiel Onkel Georgios. Auch an Philippos Mutter Joanna geht die Debatte nicht spurlos vorbei. Sie selbst hatte sich mehrere Jahre für Geflüchtete eingesetzt und sieht nun, wie diese für den Tod ihres Sohnes verantwortlich gemacht werden. Doch nicht nur das. Als ihr Engagement für Geflüchtete publik wird, erhält sie mehrere Hassbriefe, in denen ihrer Tochter ein ähnliches Schicksal wie Philippos gewünscht wird. Das war heftig. Also Drohung vom Tod bis zur Vergewaltigung, erinnert sich die Mutter. Die Polizei nimmt die Drohung ernst und stellt die Familie mehrere Wochen unter Polizeischutz. Und das ist so, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie ekelhaft das ist. Die haben ja das Schlimmste gerade erlebt, was man erleben kann. Und dann kommen solche Vollidioten und bedrohen auch noch die Familie, weil denen der politische Haltung nicht passt.
Das ist einfach nur widerlich.
Ja, widerlich trifft's gut. Ja, wir haben es gerade kurz angerissen. Ich hätte noch viel mehr zitieren können, aber ihr kriegt eine Vorstellung davon, das ist ein wahnsinnig politischer Fall geworden oder dazu gemacht worden. Und ich kann mir vorstellen, das ist für Ermittlerinnen und Ermittler wahrscheinlich auch nicht so einfach, wenn man weiß, dass in einem Fall so viel politischer Sprengstoff steckt, weil man steht ja auch ein bisschen unter Beobachtung dann.
Definitiv. Also man hat nicht nur Rechenschaft jetzt abzulegen dem direkten Vorgesetzten, was je nachdem, wie der Vorgesetzte oder die Vorgesetzten so drauf sind, sicherlich auch reichen kann, sondern der gesamten Öffentlichkeit, aber auch der gesamten Politik. Und das ist ja jetzt auch nicht unüblich. Also gerade unser aktueller Innenminister, Herr Reul, der, sag ich mal, jetzt so salopp lässt sich ja dann auch öfter mal blicken.
Ja, das stimmt. Den sieht man häufiger bei irgendwelchen Clan-Razzien oder so.
Genau. Ja. Also der fährt auch tatsächlich, wenn irgendwelche solchen Fälle passiert sind, fährt er auch zu den Behörden und spricht auch persönlich nochmal mit den Ermittlern. Jetzt auch nicht unbedingt öffentlichkeitswirksam, aber der fährt dahin und spricht mit denen. Was haben sie denn für Ergebnisse? Wie wollen sie denn vorgehen und sowas? Oder der lässt sich das auch direkt halt bestätigen und erzählen. Wenn man dann vor seinem obersten Chef steht und muss dem auch noch Rede und Antwort stehen und muss dann aber vielleicht sagen, ja, das hat aber jetzt nicht funktioniert, und dann wird das nicht dazu führen, dass man sich jetzt in den Ermittlungen irgendwie wohler fühlt, ne, und da vielleicht besser vorankommt dadurch oder dass da weniger Druck vorhanden ist.
Das kann ich mir vorstellen. Wir können uns jetzt einfach mal die Fakten anschauen, also uns auch mal ein bisschen mit dem Täter beschäftigen. Mafak Al-Es kommt Mitte der 2000er in Syrien zur Welt. Er hat eine ältere Schwester und 2 jüngere Brüder. Sein Vater arbeitet als LKW-Fahrer und betreibt eine Autovermietung. Seine Mutter arbeitet als studierte Religionslehrerin. Die Familie lebt also in finanziell recht geordneten Verhältnissen. Also das ist jetzt nicht dieses Bild, was da immer von bestimmten Parteien hochbeschworen wird, dass die alle ungebildet sind. Aber in dem Fall kommt dann halt der Krieg. Mafak wird im Bürgerkrieg durch eine Bombe verletzt. Spätestens da ist den Eltern klar, dass sie ihre Heimat verlassen müssen. Als Mafak 6 Jahre alt ist, flüchten seine Eltern mit ihm und seinen Geschwistern nach Jordanien. 2 Jahre später, also 2014, flüchtet sein Vater weiter nach Deutschland. 2016 holt er seine Frau und seine 4 Kinder über eine Familienzusammenführung nach. Mafak ist zu diesem Zeitpunkt 10 und wurde immer nur von seiner Mutter unterrichtet, weil der Krieg hatte ja gerade angefangen, als so die Zeit gewesen wäre, in die Schule zu gehen. Die Familie landet in einer Asylunterkunft in Pforzheim in Baden-Württemberg und Mafak kommt zunächst in eine sogenannte Vorbereitungsklasse. Ja, kannst dir wahrscheinlich vorstellen, oder ihr könnt euch wahrscheinlich auch vorstellen, für einen 10-jährigen Jungen, der kein Deutsch spricht und der noch nie eine Schule von innen gesehen hat, ist es nicht ganz so einfach wahrscheinlich, sich ins deutsche Schulsystem einzugliedern. Und dementsprechend gibt es bei Mafraq von Anfang an Probleme. Mehrfach wechselt er die Schule, kann nirgendwo richtig Fuß fassen. Eine Berufsschule wirft ihn offenbar raus wegen unangepassten Verhaltens. Weil hier in Deutschland niemand seinen Vornamen aussprechen kann, wird er von allen Yassin genannt. Ab 2020 landet Mafraq wegen kleinerer Delikte zum ersten Mal auf dem Radar der Ermittlungsbehörden. Doch dabei bleibt es nicht. Insgesamt 8 Diebstähle, davon ein räuberischer, Drogendelikte, Hausfriedensbruch und gefährliche Körperverletzungen stehen schließlich in seiner Strafakte. Mafraq soll eine andere Person mit einem Schlagstock am Kopf verletzt haben. 2022 gibt es außerdem Ermittlungen wegen versuchter Vergewaltigung und sexuellem Missbrauchs von Kindern gegen ihn. Das Verfahren wird allerdings eingestellt. Ganze 18 Mal wird in Pforzheim gegen Mafraq Al-S ermittelt, verurteilt wird er nur 2-mal. Die Strafen sind Arbeitsstunden und eine Geldstrafe, also eher überschaubar. Der inzwischen 16-Jährige wird von den Behörden in Baden-Württemberg mittlerweile als Schwellentäter geführt. Also so nennt man dort in Baden-Württemberg die Vorstufe zum Intensivtäter. Trotzdem hat Mafraq Pläne für die Zukunft, für eine Zukunft ohne Kriminalität. Er möchte seinen Hauptschulabschluss nachholen. Die Jugendgerichtshilfe wird ihn später als kooperativen jungen Mann beschreiben, der, Zitat, sehr ruhig und in sich gekehrt wirkt und sehr eng mit seiner Familie ist. Im April 2023 beginnt Mafraq ein freiwilliges soziales Jahr in einem Krankenhaus in der Kleinstadt Mühlacker, 12 Kilometer von Pforzheim entfernt. Vielleicht könnte er jetzt auf die richtige Bahn zurückfinden, doch dann passiert etwas anderes. Kurz nach dem Start seines FSJ im Oktober 2023 zieht Mafraqs Familie mit ihm und seinen Geschwistern nach Bad Oeynhausen. Dort erhoffen sich seine Eltern bessere Chancen auf Jobs und damit auf einen deutschen Pass. Mafraq hat dagegen überhaupt keine Lust, sich schon wieder auf ein neues Umfeld einzustellen. Er wird sich später als entwurzelt beschreiben. Doch durch den Umzug passiert noch etwas anderes und das ist für unseren Fall ziemlich relevant. In seiner neuen Heimat im Kreis Minden-Lübbecke erfahren weder das Ausländeramt noch die Polizei etwas von seinen vielen Vorstrafen. Warum diese Informationen nicht weitergegeben wurden, ist bis heute nicht geklärt. Ab Mitte Juni 2024 absolviert Mafraq ein Praktikum bei einer Firma für Automatisierungstechnik in Minden und hat dort laut eigenen Angaben sogar einen Ausbildungsplatz in Aussicht. Doch dann wird er verhaftet. Also wir haben jetzt hier auch wieder einen Fall, bei der die Kommunikation der Behörden über verschiedene Bundesländer nicht so wirklich funktioniert hat. Ja, passiert dir das oder ist dir das bei deiner Arbeit auch schon mal passiert? Ich habe das Gefühl, also Föderalismus hat nicht nur Vorteile.
Ganz im Gegenteil.
Ja.
Also ich muss sagen, das ist tatsächlich in der polizeilichen Realität, wenn es natürlich um Täter geht oder Personen geht, die jetzt auch bundeslandübergreifend arbeiten, nenne ich es jetzt mal, dann ist das tatsächlich ein Problem, was immer wieder auftaucht, weil durch diesen Föderalismus und dass jedes Bundesland eine eigene Polizei hat, die auch natürlich selbstständig agiert, aber vor allen Dingen auch ihre eigene Software hat, ihre eigene Rechtsgrundlage hat, ihre eigenen Übertragungsmöglichkeiten hat und somit die auch nicht immer kompatibel sind mit denen der anderen Bundesländer, passiert das sehr häufig, dass gewisse Informationen nicht weitergegeben werden, nicht weil man die nicht weitergeben wollen würde, sondern eher eine Unfähigkeit seien es externe Faktoren oder vielleicht auch interne Faktoren, die auf den Einzelnen zurückzuführen sind. Aber gerade was diese Software angeht, also beispielsweise die Software, die wir bei uns hier benutzen, um Anzeigen zu schreiben.
Ja.
Das ist auch die gleiche Software, die wir benutzen, um die Informationen zu speichern. Das heißt, dort kann ich dann alle Informationen abrufen, die auch in der Anzeige eingegeben worden sind. Personaldaten beispielsweise, aber auch welche Waffen wurden benutzt, wurden überhaupt Waffen benutzt. Und das kann ich alles recherchieren und zwar sehr, sehr gut, aber nur in NRW.
Ach so, also wenn ich jetzt sage, hier gib mal da Philipp Fleiter ein, dann kannst du gucken, was ich in NRW gemacht habe. Aber wenn ich jetzt in Bremen, keine Ahnung, den Puff angezündet hätte, beispielsweise, würde das da nicht drinstehen.
Genau, also nur die Sachen, die zumindest in diesem Anzeigenprogramm eingegeben worden sind, aus NRW. Es gibt durchaus auch Programme, die bundesweit funktionieren. Ja. aber da gibt es eine gewisse Schwelle, welche Delikte oder welche Fälle da überhaupt erstmal drin erscheinen. Und generell viele Dinge, die man halt recherchieren möchte, und jetzt muss man in dem Fall ja sagen, auch wenn hier viele Straftaten nachweislich wohl von Mafak begangen worden sind, sind die vielleicht nicht über dieser Schwelle, gerade so im Jugendbereich, ne, da haben wir ja diese Schwelle oft nicht erreicht, beziehungsweise es kommt dann eben nicht zu einem Urteil, sondern es kommt dann zu anderen erzieherischen Maßnahmen, Sozialstunden beispielsweise, und die tauchen da gar nicht erst auf.
Oder auch wenn was eingestellt wird oder so, ne?
Genau, genau, solche Sachen. Warum sollten die auftauchen? Wenn wir einen verurteilten Straftäter haben oder ein Delikt, was zu einem Urteil geführt hat, dann ist es so, dass es im Normalfall auch bundesweit eingestellt ist. Das heißt, ich könnte auch recherchieren über jemanden, der noch nie in NRW war, der würde da wahrscheinlich auch auftauchen.
Ja.
Aber bei allen anderen Dingen kann man immer nur auf das eigene Bundesland zugreifen und möchte man irgendwelche Informationen haben, muss man die proaktiv selbst anfordern. Das kann durchaus mal passieren. Habe ich nämlich zum Beispiel jemanden festgenommen. Wir reden hier zum Beispiel von reisenden Täterbanden, die auch gerne mal zum Beispiel aus ihren Staaten in Deutschland einklauen fahren, um dann wieder
Einbrecher
zurückzufahren.
Zum Beispiel,
genau, Einbrecherbanden, so reisende Täterbanden. Das läuft dann so ab, dass ich mir vorstellen kann, weil das einfach delikts-typisch und milieutypisch ist in dem
Vom
Fall.
Vom Gefühl her fragst du sozusagen.
Genau.
Aber wenn du es nicht anfragen würdest, würdest du die Info gar nicht bekommen.
Genau, dann würde ich die nicht bekommen. Also außer es gab schon Verurteilungen in dem Bereich oder sowas, ne, oder die wurden zum Beispiel erkennungsdienstlich behandelt.
Ja.
Auch das ist wieder was, was dann bundesweit abrufbar ist im Normalfall, aber eben nicht alles. Und das liegt auch manchmal einfach daran, ob ich jetzt Glück habe, in Anführungsstrichen, dass solche Dinge schon vorhanden sind oder nicht. Wie das jetzt mit dem Ausländeramt, wie hier beschrieben, abläuft, kann ich tatsächlich nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, wie da die Informationswege sind oder sowas. Aber bei der Polizei weiß ich definitiv, dass es nicht einfach übertragen wird. Warum auch? Also muss man sich jetzt auch stellen, von der Seite, warum sollte jetzt irgendwie die Polizei die ganze Zeit beim Einwohnermeldeamt
sitzen
schauen,
und
ob jetzt jeder Täter
jetzt
woanders
neu
hinzieht.
Ja, ja, klar.
Genau. Und das dann gucken und die Sachen dann verschieben. Ne? Sondern das fällt halt eben nur dann auf, wenn die Person nochmal auffällt. Weil dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Und selbst dann sehe ich ja, okay, der hat schon die Sachen begangen. Warum sollte ich jetzt davon ausgehen, dass dann noch 18 andere Dinge woanders begangen worden sind? Wenn die hier nicht auftauchen, sind sie wahrscheinlich nicht relevant. Also das ist so der Gedankengang, den ich mir vorstellen kann dahinter.
Und man muss ja sagen, dass er in NRW nach dem Umzug eben nicht auffällig war. Also es kam gar nicht zu so einer Überprüfung. Und auch das ist, man guckt von außen drauf, nachher ist man immer schlauer. Wie du schon gesagt hast, die sitzen ja glücklicherweise bei der Polizei, haben die bessere Sachen zu tun, als den ganzen Tag, wenn jemand neu zugezogen ist, erstmal zu checken, was der alles gemacht hat. Weil das ist vielleicht auch so eine Art von Überwachungsstaat, in dem ich jetzt nicht unbedingt leben wollen würde. Aber klar, wenn dann sowas passiert, fragt man sich natürlich, wie kann das sein?
Ja, teilweise ist es tatsächlich auch gewollt, ne? Weil wenn jetzt eine Person sich zum Beispiel entscheidet, wird ja hier auch so ein bisschen beschrieben, dass er vielleicht denkt, oh, jetzt könnte ich vielleicht dem Leben aus der Kriminalität entfliehen, ich kann ein neues Leben anfangen, dann soll ja vielleicht auch nicht jedes Mal, wenn die Polizei bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft, rauskommen, ah, das ist der schlimme Straftäter. Ja. Wenn er ja eigentlich nichts mehr gemacht hat oder die letzten zwei Jahre nichts mehr gemacht hat oder sowas, ne? Das ist ja zum Beispiel in anderen Ländern, in anderen Staaten, wie in den USA mit Sexualstraftätern oder sowas, ähnlich. Da gibt es dann so eine Liste, aber.
Ein Register, ja.
Genau, oder ein Register. Und dann muss noch ein Schild aufgestellt werden vor dem Haus oder sowas.
Ja.
Halte ich persönlich nichts von, auch wenn dann natürlich viele in der Öffentlichkeit immer sagen, genau so ist es richtig, halte ich gar nichts von. Aber in solchen Fällen ist es tatsächlich so, weil wir auch von einer hohen Wiederholungsgefahr bei Sexualstraftätern in einigen Deliktsbereichen sprechen, dass solche Informationen natürlich weitergegeben werden.
Ne, weil es ja auch da um Jobwahl geht oder so. Der sollte sich jetzt dann nicht als Hausmeister bei einer Grundschule bewerben.
Kindergärtner oder ähnliches, genau das. Und die werden auch teilweise noch unter Beobachtung gestellt.
Ja. Ja.
Zum Beispiel das Programm Kurs gibt es da. Ne? Also das sind alles so Dinge, da ergibt es Sinn. Aber wenn jemand Diebstähle begangen hat, vielleicht nicht.
Ja. Wir können ja mal auf die potenziellen oder mutmaßlichen Mittäter schauen. Die werden nämlich wenige Tage nach der Verhaftung von Mafak auch gefasst. Aber entgegen der ersten Suchmeldung der Polizei handelt es sich nicht um Südländer, sondern um zwei Deutsche namens Nick R. und Ferdinand D., beide 18 Jahre alt. Die beiden hatten sich bei der Polizei als Zeugen gemeldet, sind dann aber schnell selbst in das Visier der Ermittler geraten. Dass, wie ursprünglich gedacht, 10 Leute an der Tat beteiligt waren, kann inzwischen ausgeschlossen werden. Und während Mafak in Untersuchungshaft weiter schweigt, erzählen seine beiden Mitverdächtigen ihre Sicht der Dinge über die Nacht, in der Philippos starb. Der in Magdeburg lebende Nick R. besucht an diesem Wochenende seinen Kumpel Ferdinand in Minden. Gemeinsam mit anderen Freunden sind die beiden auf dem parallel zum Abiball stattfindenden Stadtfest in Bad Oeynhausen unterwegs. Nach mehreren Drinks zieht es die beiden jungen Männer schließlich zu einem Boxautomaten. Dort treffen sie auf Mafak und seine Freunde. Zwar haben sie den jungen Syrer vorher nie gesehen, aber weil ihn einige seiner Kumpels kennen, zieht die Männergruppe schließlich zusammen weiter zum Kurpark. An einem Kiosk kaufen sie Jack Daniels und ein paar Bier. Sie wollen auf das bestandene Abi eines Kumpels anstoßen. Wochenendstimmung, so wird es später einer der jungen Männer aus der Gruppe beschreiben. Wie genau der Streit entstanden ist, können Nick und Ferdinand nicht sagen. Eigentlich sei alles normal gewesen, bis ihr neuer Kumpel Mafak plötzlich vor einer anderen Gruppe stehen geblieben sei und einen Streit gestartet habe. Um zu schlichten, seien die beiden dann dazugekommen, hätten sich aber selbst schnell in einer Schlägerei wiedergefunden. Philippos wollen sie allerdings nicht angerührt haben. Das sei allein der Hauptverdächtige Mafak gewesen. Dieser habe Philippos gejagt und schließlich mit einem Frontkick zu Boden geschickt. Im Anschluss daran soll er weiter auf Philippos eingeschlagen und getreten haben. So ähnlich haben es auch andere Zeugen berichtet. Ob diese Schilderung aber tatsächlich stimmt, kann die Polizei nicht überprüfen. Denn obwohl die Beamte immer wieder Gerüchte darüber hören, dass es Handyvideos von der Tat gibt, können sie nun auf den Handys der Verdächtigen nichts dergleichen finden und alle anderen Beteiligten streiten ab, dass irgendwer die Tat gefilmt hat. Also junge Männer in so einer Wochenendstimmung, so einer Gruppe, haben alle ihre Handys dabei, aber in dem Moment hat keiner gefilmt. Finden wir das glaubwürdig?
Unwahrscheinlich. Ja. Tatsächlich unwahrscheinlich. Also kann mich an kaum einen Polizeieinsatz in der Öffentlichkeit erinnern, wo nicht mehrere Personen mindestens ihr Mobiltelefon gezückt hatten und auch gefilmt haben.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite, wenn man jetzt keine konkreten Hinweise darauf hat, dann muss man erstmal davon ausgehen, ne? Also, weil es kann natürlich die Fälle geben, wo das jetzt nicht passiert ist. Aber grundsätzlich habe ich jetzt keinen konkreten Hinweis darauf, dass etwas gefilmt wurde. Nur weil ich denke, das passiert ja meistens so oder junge Männer dürfen das, habe ich gar nicht die rechtliche Grundlage, einfach sowas sicherzustellen, ne? Sondern ich brauche schon konkrete Hinweise darauf, weil sonst begehe ich potenziell selber eine Straftat.
Ich muss dir mein Handy nicht geben, wenn du mich freundlich danach fragst.
Nee, genau.
Ja, jetzt muss und soll also der Gerichtsprozess klären, was genau im Kurpark passiert ist und warum Philippos sterben musste. Besonders Philippos geschiedene Eltern Johanna und Dimitris setzen ganz viel Hoffnung in diesen Prozess. Beide leiden immer noch furchtbar. Papa Dimitris sagt in einem Zeitungsinterview, dass die Monate nach dem Tod seines Sohnes die Hölle waren. Es ist immer noch die Hölle und es wird auch danach die Hölle sein. Wir sind lebenslänglich verurteilt mit dem Tod unseres Sohnes. Obwohl er in Baden-Württemberg und damit in einiger Entfernung zu seinem Sohn gelebt hat, war ihr Verhältnis gut. Regelmäßig haben die beiden telefoniert und auch einen Gute-Nacht-Gruß auf WhatsApp war ihr tägliches Ritual. Und so wird Philippos Vater vor allem abends jeden Tag schmerzhaft deutlich, dass er seinem Sohn nie wieder eine gute Nacht wünschen kann. So ähnlich geht es auch Philippos Mutter Johanna und seiner Schwester Chanel. Sowohl die inzwischen in Berlin lebende Chanel als auch Johanna schreiben Philippos noch Monate nach der Tat WhatsApp-Nachrichten, die er niemals lesen wird. Es gibt eine wirklich sehr, sehr sehenswerte WDR-Doku, die heißt Mein Sohn wurde getötet und ich muss weiterleben. Und da wird Johanna interviewt, da wird auch die Schwester befragt. Und in dieser Doku liest sie auch einen Brief vor, den sie ihrem Sohn zu seinem 21. Geburtstag am 14. Januar 2025 schreibt. Lieber Philipp, ich habe kein Geschenk für dich, mein Schatz. Für dich ist die Zeit hier auf der Erde stehen geblieben. Wir werden älter und du wirst immer 20 Jahre alt sein. Mein Herz blutet seit dem Moment, als ich dein Blut auf der Rampe gesehen habe. Und du bist für mich nach wie vor da. Ich wünsche dir ewige Ruhe, mein Kind. Ich liebe dich, deine Mama. Immer noch hört Johanna seine Musik und schaut sich seine Interviews an. Nicht nur dann hat sie das Gefühl, dass Philipp noch irgendwie bei ihr ist. Ich glaube, er schwebt irgendwo herum und guckt von oben, erklärt sie. Sein Grab oder den Kurpark zu besuchen, hält sie dennoch kaum aus. Da sie mit ihren Gedanken irgendwo hin muss, aber gleichzeitig nicht ihre Kinder und ihren Ehemann belasten möchte, hat sie bereits am Tag vor Philippos Tod angefangen, ihre Gedanken aufzuschreiben. Das ist für mich eine Art Therapie, sagt sie. Und ihr macht eine weitere Sache zu schaffen. Der sinnlose Tod ihres Sohnes stürzt die gläubige Katholikin in eine tiefe Glaubenskrise. Denn eigentlich hat sie die Bibel gelernt, den Sündern zu vergeben. Doch wie soll man so eine Tat vergeben? Ich weiß, dass ich es nicht vergeben kann, erklärt Johanna in einem Interview. Ich frage mich, ob Gott mir das vergibt. Außerdem stellt sie sich der Frage, die sich vermutlich die meisten gläubigen Menschen in dieser Situation stellen: Wie kann Gott so etwas zulassen? Und trotz oder gerade wegen ihres unendlichen Schmerzes suchen sowohl Dimitris als auch Johanna schon kurz nach der Tat den Weg in die Öffentlichkeit. Zwar immer getrennt, aber inhaltlich gleich. Sie wollen sich gegen die Vereinnahmung von Philippos Tod wehren, aber vor allem fordern sie Aufklärung. Für sie gibt es zwei Schuldige am Tod ihres Sohnes, den oder die Täter und den Staat. Dass in Bad Oeynhausen niemand von Mafraks Vorstrafen wusste und der auch vorher schon aus ihrer Sicht kaum bestraft wurde, können die beiden nicht verstehen. Dazu sagt Johanna: Da sehe ich Versagen im Staatssystem und mache den Staat dafür verantwortlich, dass mein Sohn tot ist. Der Prozess im Fall Philippos beginnt am 18. Dezember 2024 im bis auf den letzten Platz besetzten Saal 1 des Bielefelder Landgerichts. Lange hat es hier keinen Prozess mehr gegeben, der so ein Medieninteresse ausgelöst hat. Als der Hauptangeklagte Mafrak den Saal betritt, wirkt er sichtlich nervös. Dutzende Kameras sind auf ihn gerichtet, während er sich einen roten Aktenordner vors Gesicht hält. Der 18-Jährige trägt Jeans, einen blauen Pullover sowie darunter ein weißes Hemd. Die Haare sind ordentlich ausrasiert und gegelt. Er sieht damit ein bisschen aus wie ein Musterschüler. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Es wird nach Jugendstrafrecht verhandelt. Damit liegt die Höchststrafe bei 10 Jahren. Für Philippos Mutter macht das keinen Unterschied. Egal, welche Strafe er bekommt, es ist nicht gerecht. Und es bringt meinen Sohn auch nie zurück, so Johanna. Mafraks Bekannte Ferdinand D. und Nick R. sind wegen Körperverletzung angeklagt und Nick zusätzlich wegen Hehlerei, weil er von Mafrak die 3 Euro aus Philippos Tasche genommen haben soll. Ferdinand und Nick tragen Jacken und haben sich die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Philippos Angehörige sind fast alle schwarz gekleidet. Einige von ihnen, darunter Vater Dimitris, tragen T-Shirts, auf denen Philippos unvergessen steht. Zum ersten Mal stehen die Eltern des Opfers dem Mann gegenüber, der ihren Sohn getötet haben soll. Ich möchte, dass der Täter begreift, er hat nicht nur ein Leben genommen, er hat auch andere Leben beeinträchtigt. Alle leiden darunter, sagt Mutter Johanna über diesen Moment. Doch davon ist an diesem ersten Verhandlungstag nicht viel zu sehen. Als Mafrak beim Verlassen des Saales kurz lächelt, wahrscheinlich in Richtung seiner Familie, die ebenfalls im Publikum sitzt, wird es laut im Saal. Der lacht auch noch, ruft Philippos Vater. Es war schrecklich, besonders zum Schluss, wo der Beschuldigte aufgestanden ist und noch gelacht hat. Das ist nicht normal gewesen, erinnert sich Dimitris später. Und ja, wir können uns, glaube ich, vorstellen, was da für Emotionen irgendwie aufeinandertreffen. Also gerade als ich diesen Brief vorgelesen habe, ist mir so die Stimme kurz weggebrochen, weil das einfach so, so schlimm ist, das zu lesen, dieser Schmerz. Und aus diesem Schmerz heraus finde ich das auch total verständlich, dass sich der dann in Wut irgendwie kanalisiert in so einem Gerichtssaal.
Hundertprozentig. Also auch als du das gerade vorgelesen hast, da sind auch meine Augen kurz feucht geworden, muss ich sagen. Und auch davor, als du das erzählt hast, ne, was von dem Vater gekommen ist, und mit dir haben sich jeden Abend noch eine WhatsApp-Gute-Nacht-Nachricht geschrieben. Und ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis, also mit meinen Eltern, aber auch mit meinem Vater. Wir haben eigentlich jeden Tag Kontakt, wir telefonieren, schreiben miteinander. Und irgendwie ist da wieder diese Identifizierung da, ne, dass ich mir denke, boah, das ist irgendwie so ähnlich wie bei mir. Mhm. Und man fühlt es irgendwie so ein bisschen, also und nicht nur so ein bisschen. Deswegen gebe ich dir hundertprozentig recht. Gerade auch diese Kanalisierung in Wut, die ist absolut nachvollziehbar. Auch wenn man da jetzt rational drauf guckt, dann sagt man vielleicht, okay, das ergibt vielleicht gar nicht so viel Sinn und es gibt Umstände, die dazu geführt haben, man kann es nicht ändern oder was auch immer. Ja. Das hilft aber diesen Menschen absolut nicht, da rational dran zu gehen. Und es ist ja auch eine Art, damit klarzukommen. Ja. Also das entlädt sich ja bei jedem Menschen anders, gefühlsmäßig. Und vielleicht ist Wut auch nicht immer das Schlechteste. Ja. Denke ich mir dabei. Ne? Also auch wenn man jetzt von außen betrachtet sagt, das führt doch zu nichts, vielleicht sogar noch zu mehr Leid, ja, ne, in einem selber.
Jetzt eine kurze Werbepause.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Aber irgendwie muss man ja, ja, damit klarkommen und sich da jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, ist jetzt passiert. Das ist, glaube ich, sehr weit von der Realität entfernt. Und dann muss sich so eine Gefühlswelt, so eine Gefühlslawine auch irgendwie mal entladen.
Voll.
Und deswegen finde ich das absolut nachvollziehbar und null vorwerfbar auch in irgendeinem Punkt.
Ne? Absolut. Ja, also ich fand interessant jetzt noch, dass die Höhe der Strafe für die Eltern gar nicht so sehr von Belang ist, weil ja oft, wenn höhere Strafen gefordert werden, dass man sagt, das macht man für die Hinterbliebenen. Aber es ist nicht das erste Mal, ich will natürlich nicht für alle Hinterbliebenen sprechen, auf gar keinen Fall, kann ich auch gar nicht, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, dass Hinterbliebene sagen, uns ist schon das Wertvollste genommen worden. Ob jetzt der Täter 15 Jahre in Haft kommt oder 10 Jahre in Haft, ist für uns nicht erheblich. Ja, wir wollen, wenn nur das verhindert wird, dass sowas wieder passiert. Ne, also Höhe der Strafe im Sinne von Rache, so ist ja deutsches Strafsystem zum Glück sowieso nicht ausgelegt, aber wie willst du denn so eine Tat bestrafen im Sinne einer Rache? Das geht ja gar nicht. Also auch wenn der 50 Jahre ins Gefängnis kommt, bringt das ja Philippos nicht zurück. So.
Ja, ich muss auch sagen, also auch in der Ausbildung sprechen wir zum Beispiel häufig über Opferschutz und da kann man immer nur wiederholen, und das ist auch genau das Credo, was ich predige: Opferschutz ist nicht nur, dass ich mich vor Ort vielleicht psychologisch um Personen, die geschädigt worden sind, kümmere, sondern Opferschutz beinhaltet auch eine gute Polizeiarbeit, eine gute Ermittlungsarbeit, weil wenn ich vielleicht nicht gut ermittle, nicht gut arbeite, nicht sauber arbeite und nicht vollständig arbeite, dann wird das hinterher dazu führen, dass vielleicht die Täter nicht die gerechte Strafe bekommen. Also wird auch wieder ein Abschluss vielleicht erschwert für die Hinterbliebenen und für die Opfer eben. Genauso aber natürlich auch alles, was damit zusammenhängt. Also gerade im Bereich Verkehrsunfälle zum Beispiel sprechen wir häufig davon, wie viele Menschen sind, und das kann man eben auf solche Fälle natürlich auch übertragen, wie viele Menschen sind davon in irgendeiner Weise betroffen. Und da kommen wir zu einer Zahl, die liegt weit über 100.
Ja.
Bei einer einzigen Person, die bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt oder sogar getötet wurde. Das darf man nicht außer Acht lassen in dem Fall. Und wenn man sich das jetzt alles anguckt, dann sieht man, dass dieser Prozess so viel mehr bedeutet, als einfach nur rein strafrechtlich festzulegen, was eine bestimmte Person, die etwas getan hat, hinterher als in Anführungsstrichen gerechte Strafe bekommen soll, sondern da hängen ganze Leben und Zukünfte von ab, was hinterher bei so einem Prozess rauskommen kann. Und du sagtest gerade schon, nicht nur was, also das konkrete Strafmaß, sondern einfach nur auch, wie so ein Prozess abläuft.
Ja, dieser Prozess hat natürlich jetzt viel zu erfüllen, was fast gar nicht zu erfüllen ist, zu klären, was ist in dieser Nacht passiert, der Familie ein Gefühl von Gerechtigkeit zu geben, für den oder die Täter eine gerechte Strafe zu finden. Also das ist schon alles, ja, sehr viel Emotion, sehr viel Erwartung, was auch an dem Prozess hängt. Und dementsprechend werden die nächsten Verhandlungstage auch ebenfalls emotional. Laut Staatsanwaltschaft ist Mafak der einzige der drei Angeklagten, der Philippos angegriffen und geschlagen haben soll. Er soll sein Opfer zu Fall gebracht haben und weiter auf ihn eingeschlagen haben, als dieser bereits wehrlos am Boden lag. Im Gegenzug lässt der Beschuldigte von seinem Anwalt Burkhard Beneken eine Einlassung verlesen, in der er sämtliche Vorwürfe bestreitet. Ab dem vierten Verhandlungstag nimmt die Verhandlung Fahrt auf, denn zum ersten Mal spricht Mafak selbst über die Nacht, in der Philippos tödlich verletzt wurde. Eigentlich hätte er an diesem Abend wegen einer Familienfeier am Folgetag gar nicht unterwegs sein sollen, so hatte er es seinen Eltern versprochen. Doch Mafak hält sich nicht daran. Gemeinsam mit Bekannten habe er sich auf dem Stadtfest getroffen und dort getrunken und gekifft. Auch er berichtet, wie sich seine Gruppe und die beiden Mitangeklagten Ferdinand und Nick am Boxautomaten getroffen haben und weitergezogen sein. Als sie dann im Park auf Philippos Gruppe gestoßen seien, habe es dann Streit gegeben. Mafak gibt zu, den ersten Schlag gesetzt zu haben, etwas, das ihm inzwischen leid tue. Danach habe er Philippos aber nicht mehr angerührt, beteuert der mittlerweile 19-Jährige. Philippos sei weggerannt und er habe ihn nicht mehr einholen können und sei deshalb zu seiner Gruppe zurückgekehrt. Philippos müsse beim Wegrennen über seine eigenen Beine gestolpert und sich die tödlichen Verletzungen selbst zugezogen haben. Mein Gedanke war, der hat doch schon ganz schön was genommen und sieht Sternchen, gibt Mafak zu Protokoll. Aus dem Augenwinkel habe er dann gesehen, wie sich zwei Personen aus der Gruppe gelöst haben und zu Philippos gegangen seien. Wer genau das war, habe er nicht erkennen können. Er sei zu betrunken und zu high gewesen. Außerdem wolle er niemanden in die Pfanne hauen. Für ihn sei jedoch Nick R., wie er selbst sagt, mit Abstand am verdächtigsten. Ich kann nicht behaupten, dass Nick es gewesen ist, aber ich kann nicht begreifen, dass ich aufgrund einer Aussage von einer höchst verdächtigen Person in U-Haft sitze, sagt er über seinen Mitangeklagten, der ihn belastet hat. Ein nicht ganz unbegründeter Verdacht, muss man sagen. Im Google-Verlauf von Nick haben die Ermittler Suchanfragen wie »Wie entstehen Hirnverletzungen?« oder »Unterschied zwischen Mord und Totschlag« gefunden. Außerdem erzählt Mafak, er habe Nick einige Zeit nach der Tat erneut im Park getroffen. Dieser habe Philippos Tasche getragen und sei ganz durch den Wind gewesen. Die Tasche hätten sie dann gemeinsam in den Ententeich geworfen. Danach sei jeder seiner Wege gegangen. Während seiner Aussage schaut Philippos Mutter Johanna den Angeklagten immer wieder irritiert an. Einmal verlässt sie sogar den Saal. Seine Aussagen findet sie keinesfalls glaubwürdig. Doch es gibt weitere Indizien, die die Theorie stützen, dass nicht Mafak, sondern jemand anderes Philippos die tödlichen Verletzungen zugefügt hat. Und obwohl Ferdinand in seiner Aussage vor Gericht den tödlichen Angriff als Rangelei beschrieben hat, als ob es hier um ein bisschen Ärger auf dem Schulhof geht, klingen die Chats mit seinen Kumpels nach der Tat ganz anders. Was, wenn die uns in U-Haft stecken, schreibt da einer, oder hab schon ein richtig gutes Alibi. Und dann zitiert Mafaks Anwalt Winneken noch aus einem Chatverlauf der beiden Mitangeklagten bei Snapchat, in dem es heißt, sag einfach, du warst dabei und alles war dieser Araber. Das wiederum klingt ja ein bisschen so, als hätten die beiden deutschen Angeklagten sich gedacht, dem schieben wir das jetzt mal schön in die Schuhe.
Ja, definitiv. Also dieser letzte Satz, den du gerade gesagt hast, mit dem, das war doch einfach dieser Araber.
Ja.
Das lässt ja schon auch auf so eine gewisse Einstellung schließen.
Mhm.
Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, so ziemlich am Anfang, wie dieser ganze Fall ja auch auf eine Art und Weise instrumentalisiert wurde. Und irgendwie ist diese Einstellung da ja so mit drin. Also dieses, ich weiß schon, was das auslösen könnte, wenn wir einfach diesen Araber-Zitat jetzt einfach vorschieben, weil dann glauben die dass der das war, anstatt wir. Ne? Mhm. Und das ist leider ja auch eine gewisse Realität, die dem zuzuschreiben ist. Auf der anderen Seite dachte ich mir auch gerade, nachdem man natürlich bei sowas dabei war, was ja jetzt auch nicht unbedingt geleugnet wurde, ist es auch nicht ungewöhnlich, dass man sich damit beschäftigt, weil selbst wenn man da jetzt überhaupt nichts getan hat oder zumindest nicht beteiligt war an dieser eigentlichen Tat, aber trotzdem das Ganze mit angesehen hat, dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass man auch solche Dinge dazu googelt. Also ich würde das jetzt nicht als Beweis unbedingt ansehen, dass die auch selber dran beteiligt waren an der Tat, ne? Und habe mir auch gerade gedacht, wenn man bei mir mal gucken würde, was ich so alles google jeden Tag.
Ja.
Oder du jetzt, ne?
Ich habe, glaube ich, den schlimmsten Suchverlauf von allen. Ja, ja, das stimmt.
Absolut. Also da dachte ich mir auch schon öfter mal, also wenn ich irgendwann mal aufgrund was auch immer verdächtig sein sollte und dann würden die mal meinen Google-Suchverlauf durchsuchen.
Das stimmt.
Dann würden die auf jeden Fall sagen, ja, der muss es gewesen sein. Der googelt jeden Tag, wie man irgendwelche Spuren sichern kann, wie man die aber auch vernichten kann und keine Ahnung was. Klar, ist jetzt beruflich bedingt, aber das
ist bei mir auch nur beruflich
bedingt. Also natürlich. Bitte. Und manchmal vielleicht auch privates Interesse.
Manchmal auch privates Interesse.
Das geht ja auch ineinander über, klar.
Ja, aber du hast recht. Also gerade diese Sachen mit hier, was ist Unterschied zwischen Mord und Totschlag und so, wenn man sowas gesehen hat, natürlich fragt man sich das. Das finde ich auch nachvollziehbar. Was ich natürlich nicht nachvollziehbar finde, ist, dass die nicht auf die Idee gekommen sind, zur Polizei zu gehen. Wenn sie doch nur Zeugen sind, dann haben sie ja nichts zu befürchten. Na, wenn es wirklich so war, wie die beiden gesagt haben, die waren überhaupt nicht daran beteiligt, die kannten den Mafak auch vorher nicht. Was spricht dann dagegen, direkt am nächsten Tag zur Polizei zu gehen oder spätestens, als sie mitbekommen haben, dass Philippos gestorben ist? Das erschließt sich mir nicht ganz. Und natürlich diese Strategie ist für Verteidiger Burkhard Behnig auch ein bisschen eine Chance, ne? Also er sagt, das ist der absolute Beleg dafür, dass die beiden, also Ferdinand und Nick, beschlossen haben, die Tat Maffack in die Schuhe zu schieben, der ja, das muss man auch ganz deutlich sagen, für die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt sowieso schon als Täter feststand. Weil ab dem Moment, wo der festgenommen war, wurde von einem Täter gesprochen, obwohl die Ermittlungen ja noch gar nicht abgeschlossen waren und rein juristisch ist er auch kein Täter zu dem Zeitpunkt, wo er gar nicht verurteilt ist. Also da hat es durchaus eine Vorverurteilung gegeben und Behnken sagt, für ihn sei unbegreiflich, dass die Staatsanwaltschaft, Zitat, Verdachtsmomente gegen andere einfach ausgeblendet habe. Bei diesen Vorwürfen platzt dem Staatsanwalt der Kragen, das kann ich auch wieder ein bisschen nachvollziehen, der sagt nämlich, das ist eine Unverschämtheit, wie sie mir noch nie untergekommen ist, dass ich einen Tatverdächtigen verfolge, nur weil er Syrer ist, poltert der Staatsanwalt und er droht sogar rechtliche Maßnahmen an, woraufhin Behnken so ein bisschen zurückrudert. Seine Worte hätten sich nur auf die Medien bezogen. Aber man muss sagen, die Theorie von Maffacks Verteidigung ist mehr als wackelig. Denn es gibt doch noch ein paar mehr Indizien, die für Maffacks Täterschaft sprechen. An seinem Schuh haben die Ermittler nämlich Philippos DNA gefunden. Und du erinnerst dich, einer der beiden Schädelbrüche des Opfers ist laut Rechtsmedizin ganz eindeutig durch einen massiven Fußtritt entstanden. Und dass du DNA eines anderen Menschen an deinem Fuß hast oder am Schuh hast, da reicht es jetzt nicht unbedingt, dass du an dem vorbeigehst. Nee. Vor allen Dingen in der Menge an DNA. Ne?
Ja.
Wie die Genspuren an Maffacks Schuh gekommen sein sollen, wenn nicht durch Dritte, können weder der Angeklagte noch sein Verteidiger erklären. Und so wirkt Maffacks Version, dass er nicht zugetreten haben will, eher unglaubwürdig. Ein Teil seiner Aussage scheint aber zu stimmen, nämlich die Frage danach, was den Streit im Kurpark eigentlich ausgelöst hat. Das wussten wir bis hierhin auch noch nicht. Maffack erklärt, er habe im Vorbeigehen gesehen, dass Philippos, Max und Jakob auf einem Handy mehrere Lines Kokain gehabt haben. Enthemmt durch den Alkohol hatte ich jetzt richtig Lust auf einen solchen Rausch, erklärt Maffack. Hätte Philippos dieses weiße Pulver nicht auf seinem Smartphone gehabt, ich bin mir ganz sicher, ich hätte ihn niemals angesprochen. Doch die drei Jungs auf der Bank haben keine Lust zu teilen und hätten ihm nur verpiss dich entgegengeworfen. Da seien bei ihm die Sicherungen durchgebrannt, erklärt der Angeklagte. Dass diese Geschichte der Wahrheit entspricht, bestätigt Philippos bester Freund Max im Zeugenstand. Wie Philippos allerdings zu Fall gebracht wurde und wer auf ihn eingeschlagen hat, das kann er nicht sagen. Er sei, bis die anderen plötzlich abgehauen seien, in eine Schlägerei mit dem Angeklagten Ferdinand verwickelt gewesen. Erst danach habe er gesehen, in welchem Zustand sich sein bester Freund befunden habe und versucht, ihm irgendwie zu helfen. Er erzählt, wie er Philippos im Arm gehalten und ihm gut zugesprochen habe und wie dieser nur reglos dagelegen hat. Mit Ausnahme von Jakob, der selbst nicht in die Schlägerei verwickelt war, helfen auch die Aussagen der anderen Beteiligten nicht wirklich, den tatsächlichen Tathergang zu ermitteln. Zeugen, die in der Nähe des Tatortes waren oder die Tat aus der Ferne beobachtet haben, können zwar den Ablauf ungefähr schildern, wollen aber nicht erkannt haben, wer Philippos den am Ende tödlichen Tritt verpasst hat. Und das ist ja für die juristische Aufarbeitung die eigentlich wichtigste Frage. Und die Angeklagten? Nick R. schweigt und Ferdinand D. sagt aus, er könne sich kaum noch an etwas erinnern. Er sei zu betrunken gewesen und außerdem mit der Prügelei beschäftigt. Fast alle wirken in dem Gerichtsverfahren komplett unbeteiligt, als ginge es hier nur um ein paar Beleidigungen und nicht um den Tod eines jungen Menschen. Einige Zeugen lügen sogar ganz offensichtlich. Der vorsitzende Richter muss sogar mit Beugehaft drohen, um eine Aussage zu erzwingen. Ich habe noch nie einen Prozess erlebt, in dem so viel gelogen wurde wie in diesem, seufzt der Staatsanwalt und macht sich sogar eine Liste, wen er später wegen Falschaussage anklagen will. Ich finde, es wirkt so ein bisschen so, als sei zwischen Social Media und, ich nenne das jetzt mal Männlichkeitsgepose, weil das ist es eigentlich, die Empathie für andere Menschen komplett verloren gegangen, weil da geht's um das Leben eines Menschen, das geendet ist. Und die reden da so, auch wie die da sitzen. Ich finde das total krass. Ist dir das auch schon mal untergekommen in deiner Arbeit, dass du mit so sehr jungen Menschen irgendwie zu tun hattest, wo du gedacht hast, wo ist eure Empathie?
Ja, definitiv. Also man kann das ja auch ein bisschen simpler, auch Abgestumpftheit nennen. Ja. Und das Gefühl habe ich auf jeden Fall schon auch in den letzten Jahren und immer mehr durch Social Media, weil, also ich meine, in unserer Jugend, da gab es sicherlich auch gewisse, zum Beispiel Internetseiten, wo man sich vielleicht schlimme Dinge angucken konnte.
Rotten.com.
Genau. Ne? Ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob sie noch
gibt.
Ich glaube,
die gibt es nicht mehr.
Okay, wenn nicht, nicht mehr
guck
gibt,
bitte nicht drauf. Guck bitte nicht drauf.
Genau. Wurde damals auch immer gesagt, geht nicht drauf und guckt, aber es haben trotzdem viele gemacht, voll. Weil dann ist das wieder dieses Verbotene.
Ja.
Ich war immer so jemand, ich habe mich nicht getraut. Mhm. Ich bin da nicht draufgegangen, weil ich mir dachte, ich will das nicht sehen. Mhm. Ich muss nicht auf die heiße Herdplatte fassen, um zu merken. Ne? Aber
deswegen bist du Polizist geworden und ich Podcaster.
Genau, exakt. Ja. Also dann habe ich es mir lieber in echt angeguckt, scheinbar.
Ja.
Aber das gab es damals auch schon. Da war das aber wirklich so ein, oh mein Gott, das ist wirklich das Krasse. Und jeder, der es gesehen hat, wusste, das ist das Heftigste, was ich jemals gesehen habe. Heutzutage habe ich das Gefühl, kann man auch nicht pauschalisieren, aber eben in einem breiteren Spektrum in einer gewissen Generation, also auch in der jüngeren Generation, ist es sehr weit verbreitet, dass man auch zum Beispiel ich von gewissen Einsätzen erzähle.
Ja.
Und dann gibt es da vielleicht als Antwort eher so, ja, habe ich schon 1000 Mal gesehen. So nach dem Motto. Ne? Also dieses, das ist für mich nichts Besonderes mehr, weil ich lebe in der Realität, dass sowas passiert. Und da muss man natürlich auch sagen, heutzutage kriegt man einfach über das Internet und da muss man jetzt nicht irgendwie ein krasser Hackerman sein, der ins Darknet geht, kriegt man irgendwelche Videos aus dem Krieg, man findet da Drohnenvideos, man findet alles Mögliche zu allem und man weiß, dass es echt ist.
Ja.
Ne, früher gab es das vielleicht in Filmen und das hat vielleicht nochmal einen anderen Effekt gehabt, aber dadurch, dass es überall und immer und für jeden irgendwie verfügbar ist, gibt es eine gewisse Abgestumpftheit, die da Einzug hält, das glaube ich schon. Über den Rest, dass die Personen dann vielleicht auch noch Falschaussagen machen in dem Kontext, vielleicht auch durch die fehlende Empathie.
Ja.
Ne? Da muss ich zu sagen, da habe ich so eine etwas geteilte Meinung, weil, und vielleicht mache ich mir damit jetzt auch wieder nicht nur Freunde, aber das ist halt deren gutes Recht. Also wenn wir jetzt über die Angeklagten sprechen.
Ja,
ne?
Klar.
Das ist,
die müssen die nicht belassen.
Genau, also erstmal Unschuldsvermutung.
Klar.
Und man muss überhaupt nichts dazu sagen. Und wenn man was sagt, darf man sogar lügen.
Ja.
Wenn man jetzt unter Eid aussagt vor Gericht, sieht es in vielen Fällen mit Aussagen nochmal anders aus, als jetzt zum Beispiel bei der Polizei. Mhm. Aber man muss sich erstmal auch nicht selbst belasten. Ja. Als Zeuge sowie als Täter. Und man darf auch irgendwas erzählen, was man möchte. Und egal, was die gemacht haben, dass sie versuchen, sich da irgendwie rauszuwinden, ist, glaube ich, auch irgendwie menschlich nachvollziehbar.
Ja.
Bei den Zeugen sehe ich es nochmal
genau
ein bisschen anders.
Ja.
Ne? Nur um das nochmal so aufzudröseln, aber bei den Zeugen sehe ich es ein bisschen anders. Und da sind wir gerade in der Aussagepsychologie, weil ein großer Teil auch jetzt in der Ausbildung zum Beispiel bei uns ist ja Vernehmung. Und da teilen wir ganz klar Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen auf. Aber ein großer Teil davon zu verstehen, wie man zum Beispiel an Aussagen kommt oder wie man jemanden motivieren kann, eine Aussage zu machen, ist auch erstmal zu verstehen, warum jemand keine Aussage machen möchte. Mhm. Weil wenn ich verstehe, warum die Person keine Aussage machen möchte, beispielsweise hat sie Angst vor den Konsequenzen oder gibt es vielleicht auch kulturelle Einflüsse, ne?
Ja.
Schämen sie sich vielleicht oder haben sie Angst vor den rechtlichen Konsequenzen oder. Also es gibt auf jeden Fall genug Gründe, die man anführen kann, warum jemand Angst hat, eine Aussage zu machen. Und wir versuchen das natürlich rauszufinden in der Aussagepsychologie, um dann genau da einzusteigen. Ne? Beispielsweise denen zu erklären, wie das denn genau abläuft oder auch vielleicht ein bisschen ans Gewissen zu appellieren. Das funktioniert manchmal, manchmal aber auch nicht.
Ja.
Wir wollen natürlich als Polizei eine Aussage für die Ermittlungen auch einfach haben.
Mhm.
Aber natürlich ist es immer schlecht, muss ich jetzt einfach mal so sagen, auch wenn ich damit sicherlich polizeiliche Ermittlungsarbeit sabotiere. Aber für einen potenziellen Angeklagten ist es immer schlecht, eine Aussage zu machen, wenn er es denn wirklich war und sehr schlimme, also aus seiner Sicht jetzt meine ich, ne, und sehr schlimme Konsequenzen zu erwarten hat. Eine Aussage kann sich natürlich auch positiv auswirken. Das darf die Polizei jetzt nicht entscheiden, sondern das Gericht oder die Staatsanwaltschaft kann sich auch positiv auswirken auf das Ganze drumherum, auf die Umstände. Und dann wird das vielleicht auch nochmal anders gewürdigt vor Gericht. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, warum jemand das nicht machen möchte. Und bei Zeugen, die vielleicht dann doch ein bisschen beteiligt waren, die würden dann vielleicht eher denken, scheiße, wenn ich jetzt auch noch was dazu aussage, ich habe vielleicht Angst vor dem Täter, weil ich habe gesehen, wie brutal der jemanden umgebracht hat. Das kann ein Grund sein. Etliche mehr.
Ja, alles nachvollziehbar. In dem Fall ist es schon, würde ich sagen, extremer als in anderen Fällen, weil eben dieses Gepose und diese Attitude und diese Haltung dazu kommt, so, was wollt ihr eigentlich hier, liebes Gericht, ihr könnt mir gar nichts. Und das ist für Philippos Eltern natürlich eine absolute Zumutung. Leider Gottes gab es sehr viele Lügen in dieser Geschichte, viel Vertuschung, erklärt Philippos Vater den Fernsehkameras noch im Gerichtsgebäude. Und auch Joanna verspürt Frust und hat Redebedarf. Redebedarf mit den ebenfalls anwesenden Eltern von Marfak, die ebenfalls als Zuschauer im Prozess sitzen. Von Mutter zu Mutter möchte sie hören, was Mafaks Mama zur Tat und zu ihrem Sohn zu sagen hat. Doch das Gespräch wird von Verteidiger Burkhard Beneken unterbunden. Und doch kann Joanna sehen, dass auch die Mutter des jungen Mannes, der ihren Sohn getötet haben soll, leidet. Ich glaube, wenn er das war, hat er seine Familie auch zerstört. Seine Mutter wird genauso lebenslang damit leben müssen, was ihr Sohn jemand anderem angetan hat. Wer dieser andere, ihr Sohn Philippos, gewesen ist und wie sein Tod ihr Leben zerstört hat, berichten Joanna und Dimitris auch vor Gericht. Noch während des Erzählens wendet sich Joanna an Nick R., der bisher geschwiegen hat. Fast schon verzweifelt bittet sie ihn, endlich mit der Wahrheit rauszurücken, und ihre Worte zeigen Wirkung. Einige Tage später bricht Nick R. sein Schweigen. Seine Sätze rattert er fast herunter, er wirkt nervös, immer wieder wird er rot. Was er erzählt, ist im Großen und Ganzen die gleiche Geschichte, die andere Zeugen bereits erzählt haben und die, die er auch schon bei der Polizei erzählt hat, nur weniger detailliert. Er erklärt ebenfalls, dass von Philippos keine Aggressivität ausgegangen sei. Man hat an Philippos Körpersprache gesehen, dass er sowas gesagt hat wie »Bitte schlag mich nicht, tritt mich nicht«. Was danach geschehen ist, wisse er nicht mehr. »Ich habe nur gesehen, wie Philippos am Boden lag. Da war nichts mehr«, versichert er unter Eid. Dass er selbst zugeschlagen haben könnte, bezeichnet er als absolut irrsinnig. Kurz nach der Tat habe er dann Mafak im Park wiedergesehen und ihn dort zur Rede gestellt. Dann habe Mafak ihm aus Philippos Rucksack 3 Euro gegeben, die Nick bereitwillig angenommen hat. Von dem Geld habe er sich noch mehr Alkohol kaufen wollen. Die Sache sei für ihn gegessen gewesen. Erst am nächsten Morgen habe er erfahren, dass Philippos um sein Leben kämpft. In lauter Panik habe er alles Mögliche gegoogelt. Ich habe vieles recherchiert, weil ich mir Sorgen gemacht habe, weil ich nicht wollte, dass wir die Schuld tragen. Dabei haben wir gar nichts gemacht. Dass er nach der Tat 3-mal mit Mafak telefoniert hat, erwähnt er nicht. Auf Nachfrage des Staatsanwalts gibt er an, er wisse nicht mehr, worum es in diesen Telefonaten gegangen sei. Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, diese Googelei, nachvollziehbar. Aber dass man direkt nach der Tat 3-mal miteinander telefoniert und sich dann nicht mehr erinnern kann, worum es gegangen ist, weiß ich nicht.
Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch wieder mit einbezieht, dass die Personen sich ja gar nicht so gut gekannt haben vorher. Das heißt, wahrscheinlich waren das ja die ersten Telefonate, die die beiden überhaupt geführt haben, beziehungsweise vielleicht sogar mit die einzigen Gespräche, die die Personen miteinander geführt haben, der Mafak und der Nick. Und in dem Kontext muss man auch rein psychologisch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Person an etwas sogar deutlich besser erinnert, wenn das unter Stress oder in einer psychischen Ausnahmesituation passiert, ist deutlich höher. Auch wenn viele ja immer davon ausgehen, dann Verdrängung vielleicht oder sowas. Habe ich mal mit Lydia auch drüber gesprochen, ausführlich. Also Lydia
Beneke, Grüße gehen raus an Lydia Beneke.
Liebe Grüße an Lydia. Und die sagte auch, nee, das ist eigentlich ein längst überholter Mythos. Ne,
und in dem die Fall. Haben sich ja an dem Abend erst kennengelernt.
Genau.
Über was sollen die denn am Telefon reden?
Exakt.
Direkt danach, übers Wetter?
Also es muss ja damit zusammenhängend sein.
Genau. Und da zeigt sich halt auch wieder, es wird was erzählt, aber es wird nicht die ganze Wahrheit erzählt. Also es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und am 11. Verhandlungstag, Anfang März 2025, passiert dann etwas, mit dem niemand mehr gerechnet hatte. Alle Angeklagten und auch die Zeugen hatten ja in dem Prozess immer wieder betont, dass keine Bilder oder Videos von der Tat existieren, obwohl es schon länger Gerüchte über solche Aufnahmen gibt. Und dann erwähnt ein Zeuge offenbar aus Versehen, ein Video und ein Foto von der Tat gesehen zu haben. Der Vorsitzende Richter lässt daraufhin mehrere Handys beschlagnahmen, die schon bereits kurz nach der Tat von den Ermittlern überprüft wurden, damals ohne Ergebnis. Dieses Mal gelingt es allerdings, 3 gelöschte Videos aus Snapchat wiederherzustellen. Ja, das ist etwas, was man als Außenstehender nicht so ganz nachvollziehen kann, wie einem sowas durchrutschen kann. Also sowas darf natürlich eigentlich nicht passieren. Was denkst du, hat das vielleicht auch was mit der mangelnden technischen Ausstattung oder Ausbildung bei der Polizei zu tun? Weil Snapchat ist ja jetzt nicht ein Medium, was vielleicht jeder Ü55-Kommissar unbedingt ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, beherrscht, oder?
Das ist genau der Gedanke, den ich dabei auch hatte. Ja. Also in der Ausbildung findet sowas tatsächlich gar nicht statt. Mhm. In der Fortbildung vielleicht irgendwann schon nochmal. Also wenn Personen schon fertige Ermittler sind und sich dann nochmal spezialisieren, weil wir befinden uns ja hier im Bereich der IT-Forensik.
Ja.
Das ist nicht so, dass ein Ermittler ein Handy sicherstellt und dieses Handy dann selbst durchsucht.
Jetzt eine kurze Werbepause.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Sondern es gibt spezielle Stellen, die da erstmal vorgeschaltet ja. sind. Das heißt, der normale Weg ist, ein Handy wird sichergestellt. Das geht zur IT-Forensik. Ja. Das Handy wird im Normalfall dann beispielsweise gespiegelt. Also, dass man nicht auf dem echten Handy irgendwas macht, weil dann kann ja hinterher gesagt werden, durch
ja.
diese Geschichte, dass der Ermittler da die falschen Knöpfe gedrückt hat, wurde was gelöscht oder was auch ja. immer. Oder hat mir da was reingeschrieben oder irgendwie so.
Ja, ja.
Und dann wird in dem gespiegelten Medium vielleicht nochmal durchsucht.
Mhm.
Das führt oft dazu, dass es sehr, sehr lange eigentlich dauert, diese Handys auszuwerten. Weil dann kommt natürlich nochmal hinzu, kann man sich vorstellen, wenn man sich jetzt überlegt, was ich auf meinem Handy jetzt habe oder was jeder von uns auf seinem Handy hat, da ist eigentlich das ganze Leben drauf.
Ja.
Etliche verschiedene Arten von Apps, die auch Social Media beinhalten. Das heißt, man müsste das gesamte Instagram durchgucken und da jeden Chat, ich meine, bei dir, wenn du jetzt natürlich über die Verbrechen von nebenan seid oder auch deine private Seite überlegst, wie viele Chats da wahrscheinlich vorhanden sind.
Ja.
Also du müsstest vom Aufwand her jeden Chat bei Instagram durchsuchen und dann alle Bilder und dann gucken, ob da welche gelöscht worden sind in jedem Chat.
Stimmt.
Dann auch noch bei Snapchat, dann auch noch bei TikTok, dann auch noch bei Facebook, dann auch noch bei, kann man ja unendlich weiterführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert ist, ist sehr gering, ohne dass ich da jetzt auch einem Ermittler zu nahe treten möchte. Aufgrund dessen, dass ja gesagt wurde, die wurden am Anfang sichergestellt und nach relativ kurzer Zeit wurde dann gesagt, da wurde nichts gefunden.
Ja.
Das heißt, es wurde wahrscheinlich schon mal nicht so gründlich durchsucht.
Ja.
Und das ist natürlich aber auch schwierig, wenn man keine Hinweise darauf hat, wo das jetzt passiert sein könnte. Dann, ich kenne mich jetzt selber nicht so gut mit Snapchat beispielsweise aus, aber das wird sicherlich bei dem ein oder anderen Ermittler genauso sein. Also, weil da sitzt vielleicht wirklich Herbert, 55, der dann sagt, ja, ich gucke jetzt hier in die Foto- und Video-App, in die Galerie und dann gucke ich nochmal, weil ich bin ja intelligent, in den Papierkorb.
Ja.
Und da war auch nichts drin, dann wird es die nicht geben.
Ja.
Und wenn man dann aber hinterher vielleicht diesen Hinweis bekommen hat, ja, ich habe so ein Video gesehen, das habe ich über Snapchat gesehen, das hat mir jemand bei Snapchat geschickt, dann kann man natürlich direkt hingehen, gucken Snapchat und dann vielleicht sich auch nochmal genau darüber informieren, sagen, ach ja, bei Snapchat kann man auch Sachen löschen und die kann man auch wiederherstellen. Ja. Also ganz andere Ausgangslage wiederum, ne?
Zwei Gedanken dazu. Diese Gerüchte, dass es diese Videos gab, die gab es ja schon länger. Also es gab etwas, wonach man explizit gesucht hat. Da ging es jetzt nicht darum, Tobi kommt mir verdächtig vor, guck mal in sein Handy, ob da irgendwas ist, was verdächtig ist. Sondern da gab es ganz explizit die Aufgabe Video, Foto von der Tat. Und das ist ja auch vom Datum her einzugrenzen. Du weißt ja, wann die Tat passiert ist. Das heißt, du musst eigentlich nicht den Ordner von 1998 durchgucken. Und in dem Fall ist es wohl so, diese Videos sind gar nicht erst gesichert worden. Das heißt, es ging nicht nur darum, dass vielleicht dieser riesen Datenkonvolut gesichert wurde und diese Videos dann bei der Sichtung nicht aufgefallen sind, sondern die sind gar nicht erst gesichert worden. Warum das so war und ob die Ermittler damals vielleicht nachlässig gearbeitet haben, wird nie geklärt. Mindestens eines der Videos findet sich auf den Smartphones des mitangeklagten Magdeburgers Nick R. Und so werden jene Aufnahmen Anfang April unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur den Richtern, dem Staatsanwalt und dem Verteidiger vorgespielt. Zwei Tage später bekommt auch die Öffentlichkeit die Videos zu Gesicht. Auch Philippos Eltern sind vor Ort, als die letzten lebendigen Momente ihres Sohnes auf dem Gerichtsfernseher vorgespielt werden. Auf dem Bildschirm sehen sie, wie sich zwei Personen prügeln, mutmaßlich Ferdinand D. und Max. Drumherum stehen andere Personen, die ihren Freund anfeuern. Dann schwenkt die Kamera nach links. Man sieht, wie abseits des Kampfes eine Person vor einer anderen wegrennt. Der Verfolger trägt genau die Jacke, die Mafak am Tatabend getragen hat. Dann ein Tritt, der Verfolgte kommt zu Fall. Was am Boden passiert, ist nicht zu sehen. Man sieht nur, wie der Angreifer Philippos die Tasche wegreißt. Ein Schwenk zurück zur Prügelei, dann zurück zum am Boden liegenden Philippos. Plötzlich tritt eine zweite Gestalt, mutmaßlich Nick R., an Philippos heran, dem inzwischen Blut aus dem Mund läuft, und sagt zu ihm, du wolltest Stress. Und auch ein zweites Video wird vorgespielt, in dem klar erkennbar ist, wie Mafak Max sein Knie ins Gesicht rammt. Dabei trägt er Philippos Tasche. Also das muss nach dem Angriff auf Philippos passiert sein. Für dessen Eltern sind die Videos nur schwer auszuhalten. Ich konnte es kaum ertragen, aber es ist eindeutig. Da kann jetzt keiner daran zweifeln, dass der richtige Hauptangeklagte ist, fasst Mutter Johanna ihre Gefühle zusammen. Verteidiger Burkhard Beneken interpretiert das Video anders. Die Aufnahmen beweisen aus seiner Sicht, dass nicht nur sein Mandant Mafak, sondern mit Nick mindestens ein weiterer Angeklagter Streit mit Philippos hatte und möglicherweise doch auf diesen eingeschlagen hat. Beneken sagt, offensichtlich hatte man Dreck am Stecken, hatte mutmaßlich den bereits verletzten Philippos zu Tode getreten. Und genau diese Frage ist natürlich existenziell wichtig für das Urteil, denn wenn Mafak nicht allein gehandelt hätte, würde sich das auf das Strafmaß auswirken. Darüber muss jetzt das Gericht entscheiden. Am Freitag, den 9. Mai 2025, nach 17 Verhandlungstagen voller Emotionen, Lügen und schweigenden Zeugen, fällt dann am Bielefelder Landgericht das Urteil im Fall Philippos. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Hauptangeklagten 9 Jahre Haft wegen versuchten Mordes und Raub mit Todesfolge. Als Motiv sieht der Staatsanwalt Habgier. Vermutlich ist der Angeklagte davon ausgegangen, dass in der Tasche Drogen sind, erklärt er. Mafaks Verteidiger Burkhard Beneken dagegen plädiert auf gefährliche Körperverletzung und möchte, dass sein Mandant mit einer Verwarnung davonkommt. Sein Plädoyer nutzt der Jurist, um erneut die Ermittlungen zu kritisieren. Ich habe noch nie so schlechte Ermittlungen gesehen. Das war absolut anfängerhaft. Auch Philippos Eltern Johanna und Dimitris sind an diesem letzten Prozesstag wieder mit im Gerichtssaal. Sie wünschen sich eine harte Strafe für Mafak. So sagt Vater Dimitris vor dem Urteil, wir sind selbst für die Ewigkeit mit Trauer und Schmerz verurteilt worden. Ich hoffe, dass das vielleicht anerkannt wird. Während sich der Prozess über mehrere Monate gezogen hat, geht der Urteilsspruch relativ schnell. Das Verfahren gegen die beiden Mitangeklagten, Ferdinand D. und Nick R., wurde schon vorher eingestellt. Ferdinand muss 500 € Schmerzensgeld an Philippos besten Freund Max zahlen. Damit ist klar, dass das Gericht der Argumentation der Verteidigung, dass Mafak vielleicht nicht allein für den Tod von Philippos verantwortlich ist, nicht folgen wird. Dieser hat den tödlichen Tritt übrigens bis zuletzt abgestritten. Am Ende spricht das Gericht für Mafak die Höchststrafe aus. 9 Jahre Haft wegen Körperverletzung und versuchten Totschlag. Versuchter Totschlag, weil eben nicht einwandfrei geklärt werden konnte, ob Philippos tödliche Verletzungen durch den Sturz auf den Boden oder durch den Tritt entstanden sind. Trotzdem sieht das Gericht bei Mafak einen bedingten Tötungsvorsatz, weil er laut Urteil auf Philippos eingetreten haben soll, als der schon wehrlos am Boden lag. Da lag überhaupt keine Hemmschwelle vor, erklärt der Vorsitzende Richter in seiner etwa einstündigen Urteilsbegründung. Währenddessen bleibt Mafak regungs- und emotionslos auf seinem Platz sitzen. Wenn sie richtig ausgesagt und die Tat zugegeben hätten, wäre die Strafe geringer ausgefallen, sagt der Vorsitzende noch. Dieses Urteil ist Stand jetzt, das ist ganz wichtig zu betonen, nicht rechtskräftig. Die Verteidiger von Mafak sind in Revision gegangen. Philippos Eltern fällt nach dem Urteil ein Stein vom Herzen. Dimitris sieht Gerechtigkeit für seinen Sohn und auch Johanna ist mit dem Urteil zufrieden. Ich bin erleichtert. Es ist ein guter Abschluss. Er wurde verurteilt. Diese 9 Jahre wird er jetzt absitzen und da bin ich sehr froh drüber. Lediglich, dass die beiden anderen Angeklagten nicht bestraft wurden, enttäuscht die 49-Jährige. Für sie haben sie sich mindestens der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht. Noch am selben Tag kehrt sie an den Ort zurück, an dem sich ihr Leben für immer verändert hat und legt Blumen auf den Steinen des Kurparks nieder. 1,5 Monate später, am 21. Juni 2025, findet dort eine Gedenkfeier zum einjährigen Todestag von Philippos statt. Dabei wird auch der Gedenkstein eingeweiht, der hier für immer an den jungen Mann erinnern soll. Auf dem Stein steht die Inschrift Philippos T., Opfer von Gewalt, 23.06.2024. Etwa 30 Menschen sind gekommen. Der Schmerz und die Trauer sind deutlich zu spüren. Während ihrer Rede richtet Mutter Johanna sich auch an diejenigen, die die Tat damals gefilmt und die Videos im Internet verbreitet haben. besonders an die Jugendlichen. Ihr habt nicht nur Rechte, ihr habt auch Pflichten. Es reicht nicht einfach nur dabei zu sein. Ihr müsst hinschauen, eingreifen, Verantwortung übernehmen. Für euch selbst, füreinander, für eine Zukunft ohne Gewalt. Sie ist sich sicher, dass Philippos das so gewollt hätte. Und so lebt Philippos in den Gedanken seiner Familie und seiner Freunde weiter, aber nicht nur da. Als klar ist, dass ihr Sohn die schweren Verletzungen nicht überleben wird, entscheidet sich Joanna, seine Organe zu spenden. Damit rettet Philippos nach seinem Tod 5 andere Menschen. Zwar hat Joanna mit ihrem Sohn vor seinem Tod nie explizit über das Thema gesprochen, ehrlicherweise warum auch, wenn ein Mensch noch so jung ist. Sie weiß deshalb nicht genau, was sein Wunsch gewesen wäre, trotzdem ist sie überzeugt, das Richtige getan zu haben. Ich konnte seinem völlig überflüssigen Tod auf diese Weise noch einen Sinn geben. Und das ist ja eigentlich das einzig Schöne in diesem wirklich schrecklichen Fall.
Ja, finde ich aber irgendwie sehr toll, dass die Mutter da irgendwie noch nach einem gewissen Sinn sucht und ihn scheinbar auch in dieser Aktion gefunden hat. Also ich kann das absolut nur befürworten. Ich bin selber auch Organspender und finde es auch absolut sinnig, dann zu sagen, okay, ich möchte trotzdem noch etwas Gutes anderen vielleicht geben und nicht, also man könnte das Ganze ja auch anders aufziehen und sagen, mir hat diese Welt nichts gegeben, die hat mich scheiße behandelt und das ist, die hat
was
mir das
total
Wichtigste
nachvollziehbar
genommen.
Wäre.
Genau, also wo wir gerade auch schon drüber geredet hatten, diese Wut, in der sich das vielleicht kanalisiert, aber im Endeffekt geht sie diesen anderen Weg und sagt, was kann ich vielleicht trotzdem noch Positives und Schönes daraus ziehen oder wie kann ich anderen Menschen trotzdem noch helfen? In dem Fall scheint es ja so, dass es funktioniert hat und das finde ich toll.
Ja, mir hat mal eine Hinterbliebene eines Verbrechens gesagt und es hat sich bei mir total eingebrannt. Ich muss ja irgendwann weiterleben. Und das ist es ja eigentlich. Das Leben, so schlimm das auch klingt, geht halt irgendwie weiter. Und wenn man es dann schafft, dieser Schrecklichkeit noch einen gewissen Sinn zu verleihen, dann ist das toll und kann, glaube ich, bei der Verarbeitung auch helfen. Ich muss noch ein bisschen darüber nachdenken, was Joanna bei der Veranstaltung, dem Todestag gesagt hat, weil mich das auch so schockiert, dass da so viele Menschen drumherum standen und wenn überhaupt nur ihr Handy drauf gehalten haben. Und das ist ein Phänomen, von dem ich das Gefühl habe, das ist ein neueres Phänomen. Weiß ich nicht, wie empfindest du das? Also ich finde das so, Gaffer hat es glaube ich immer schon gegeben, auch schon vor Handys, aber so das, wenn da jemand so verprügelt wird, dass da irgendwie Blut aus den Ohren und überall rausläuft, wo klar ist, dass der wahrscheinlich schwere innere Verletzungen hat und es war wohl auch sichtbar, dass der Schädel gebrochen ist. Also das war jetzt nicht, dass der eine Beule hatte. Da jetzt irgendwie daneben zu stehen und dann auch nachher irgendwie nicht dazu zu stehen, dass man da war, also das ist für mich ganz schwer nachzuvollziehen und da hat die Mutter natürlich vollkommen recht. Also ihr habt nicht nur Rechte als junge Menschen, sondern eben auch eine Verantwortung.
Ja, also ich habe jetzt den Vergleich auch nicht zu vor, sag ich mal, 50 Jahren oder ne, etlichen Jahrzehnten und war da jetzt auch nicht häufig bei solchen öffentlichen Schlägereien oder Massenschlägereien dabei. In meiner polizeilichen Dienstzeit sicherlich schon bei der einen oder anderen oder zumindest auch bei den Nachwirkungen. Man ist ja nicht immer mittendrin, wenn das passiert, auch wenn das schon passiert ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist, beziehungsweise wenn ich das auch von Erzählungen höre, dass es früher eben nicht zum einen diese extreme, intensive Gewalt gab, ne, sondern dann hat man sich auch geprügelt, aber dann ist es eben bei der Prügelei geblieben.
Ja.
Und wenn jemand am Boden war, dann hat man gesagt, ja, du hast jetzt verloren. Der andere wusste auch, zieht vielleicht den Schwanz ein und sagt dann, ja, ich habe verloren und so. Im besten Fall hat man danach noch gesagt, boah, du hast aber einen drauf und dann hat man noch ein Bierchen getrunken. Mhm. Und im schlimmsten Fall hatte man dann einen Erzfeind mehr. Aber
oder
das war's dann auch.
Freund vielleicht
genau.
Auch.
Ja. Oder vielleicht auch einen neuen Freund, ne? Oder vielleicht auch, die Gruppen kannten sich ja irgendwie auf eine Art und Weise. Man hat da sich auch ausgetestet, aber heutzutage, und das ist ja auch ein großes Problem, jetzt hatten wir das hier in dem Fall nicht, aber da spielen dann auch noch Waffen eine Rolle, Messer.
Ja.
Also sehr häufig werden Messer gezogen. Ich weiß, dass die meisten Menschen, die ich kontrolliert habe und gerade im Bereich Jugendliche, dass die alle ein Messer dabei haben. Es ist einfach erkennbar, dass diese Intensität der Gewalt steigt, aber auch der Umgang damit problematischer wird, genau wie du sagst, weil die Leute es eher durchgehen lassen, nicht unbedingt eingreifen wollen. Bei einem Messer muss ich auch sagen, kann ich es ja sogar noch verstehen. Ich möchte nicht der Nächste sein, der jetzt vielleicht das Messer irgendwo im Bauch stecken hat oder potenziell sich dieser Gefahr vielleicht aussetzt. Aber gerade bei Schlägerei, also ich kann das von mir persönlich aus nicht nachvollziehen, wie man bei sowas nicht eingreifen kann. Ja. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich irgendwann zur Polizei gegangen bin, weil ich mich mit sowas noch nie identifizieren konnte und immer dachte, da muss doch irgendjemand was machen.
Ja.
Und ich war auch schon in solchen Situationen privat, bevor ich bei der Polizei war, wo ich zumindest immer versucht habe, die Polizei zu rufen, Leute zu animieren, da zu helfen, vielleicht zusammen mal reinzugehen. Und ich bin immer dazwischen gegangen, sodass ich auch von Freunden oft gesagt bekommen habe, bist du bescheuert? Warum machst du das denn? Das ist doch nicht deine Sache, so nach dem Motto, ne? Du hast doch nichts damit zu tun. Hm. Lass die sich doch irgendwie prügeln. Hinterher fängst du dir selber ein. Und dann dachte ich mir, ja, dann fange ich mir halt ein. Aber der kann sich ja nicht wehren vielleicht. Ne, dann muss ihm doch jemand helfen. Und ja, das ist nicht immer schlau. Ja, deswegen kann ich auch nachvollziehen, warum viele vielleicht dann sagen, ich gehe da nicht direkt rein. Aber irgendwas kann man ja immer machen. Ja. Und wenn es nur ist, und in dem Fall war das ja so, dass die anderen Personen, die dabei waren, ja sogar auf seiner, also auf der Seite von dem Mafak waren und da zumindest auf ihn hätten einreden können oder ihn irgendwie, sag mal, hör doch mal auf damit.
Reicht jetzt.
Ne? Genau, es reicht doch jetzt, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass sie auch in diese Schlägerei geraten. Das verstehe ich dann noch viel weniger. Und irgendwas kann man immer machen, meiner Meinung nach. Das ist meine persönliche Meinung, aber und ich war nicht in der Situation.
Und wenn man es filmt und es dann am nächsten Tag den Ermittlungsbehörden übergibt.
Das wäre ja zumindest mal was, ne? Also das irgendwo filmen und dann zumindest einen Beitrag zu leisten zu der Aufklärung oder sonst was, wenn man schon nichts anderes machen kann. Aber hier ist ja auch das Gegenteil geschehen. Deswegen, also sowas finde ich absolut perfide.
Ja, also es ist halt so, diese Gewalttätigkeit aus einer Nichtigkeit heraus, ne? Jemanden, der am Boden liegt, wegen ein bisschen Koks oder weil man sich geil fühlen will, irgendwie gegen den Kopf zu treten, ist einfach nochmal so eine ganz neue Stufe. Und das hat es auch immer schon gegeben. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, die Schwelle, dass sowas passieren kann und auch die Schwelle, wie weit man dabei geht, das hat sich schon verschoben. Und das ist mir an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Das hat eher weniger mit der Nationalität zu tun, bis gar nichts, sondern eher was mit der Herkunft im Sinne von der sozialen Herkunft.
Definitiv,
und das,
es gibt viele Faktoren.
Genau, ne? Also es sind Männer, es sind junge Männer, es sind oft Männer aus ärmeren Gesellschaftsschichten, die keine Perspektiven haben, die das machen. Und es betrifft natürlich auch Geflüchtete, das wollen wir auch nicht irgendwie an der Stelle jetzt runterreden, aber weil das eben oft junge Männer mit schlechter Bildung und ohne Perspektiven sind.
Ja, exakt, das ist halt der Punkt. Man muss natürlich schauen, wenn man sich die Kriminalitätsstatistiken anguckt, und es gibt auch viele Gründe, weil auch Kriminalitätsstatistiken sind Statistiken, die gewissen Bedingungen unterliegen und deswegen auch gewisse Dinge abbilden. Mhm. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, es gibt einen sehr hohen Anteil von Personen mit Migrationshintergrund, die sich da wiederfinden.
Ja.
Aber es gibt auch Gründe, warum das so ist. Und der Grund ist nicht, dass sie Migrationshintergrund haben per se oder nicht alleine, sondern der Grund ist, wenn eine Familie aus einem anderen Land in ein neues Land kommt, dann ist es häufig natürlich so, dass diese Personen weniger gebildet sein können, weil sie sprechen die Sprache nicht. Sprache hat was damit zu tun, dass ich mich integrieren kann, dass ich auf eine Schule gehen kann, dass ich gewisse Bildung genießen kann und auch in einem bestimmten Bereich abschließen kann. Und das ist nicht pauschalisiert, weil es gibt durchaus auch Familien, die vielleicht andere Umstände haben, wenn sie hier hinkommen, und natürlich dann auch Kinder. Also ich bin selber ja auch mit Migrationsgeschichte und dann kann man auch sein Abi machen und studieren offensichtlich, ne? Aber trotzdem ist es erschwert.
Ja.
Und dann führt das wiederum dazu, dass man in einem sozialen Umfeld aufwächst, wo halt Kriminalität höher scheinbar ist. Ne? Also es ist
der einfachere Weg, um an Geld zum Beispiel
natürlich
zu kommen.
Also es gibt ja sehr viele Kriminalitätstheorien. Ja. Und all diese Faktoren, die sind halt häufiger vorkommend bei Personen, die in einem niedrigen Bildungsstandard sind, in einem niedrigen sozialen Umfeld leben und somit eben auch bei Personen mit Migrationshintergrund. Das kann man nicht von der Hand weisen, aber der Grund ist nicht, dass die syrisch sind und alle Syrer sind grundsätzlich krimineller oder gewalttätiger beispielsweise, sondern es hat ganz andere Faktoren und nimmt ganz andere Wege. Und deswegen ist es ja auch nicht gut, also Jetzt ist das wieder ein politisches Statement, ja, vielleicht. Ich muss aber auch sagen, und das gebe ich auch zu, ich habe mich auch sehr viel für geflüchtete Personen eingesetzt und in meiner Familie ist es genauso und auch in Flüchtlingshilfen beispielsweise. Mhm. Und da gibt es auch sicherlich Leute, die das ausnutzen.
Ja, absolut.
Auch schon erlebt. Aber der Großteil davon, ja, die brauchten auch Hilfe. Das sind sehr, sehr liebe und nette Menschen und die sind auch sehr dankbar dafür, mhm, muss man sagen. Und deswegen ist es halt nicht eine Lösung, einfach alle abzuschieben, ja, oder alle
abgesehen davon, dass es auch gar nicht gehen würde, rein rechtlich.
Genau, ja, das ist nochmal ein, ja, anderer Punkt, ja, 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 aber überhaupt erstmal diese Idee zu haben, ja, das zu machen, weil es würde das Problem nicht bereinigen.
Weißt du, was das Problem bereinigen würde? Wie wir die Kriminalitätsstatistik sowas von runterkriegen würden? Alle Männer abschieben.
Ja, das würde sehr wahrscheinlich, wobei wahrscheinlich würden dann auch alle anderen anfangen, da irgendwie irgendwas zu machen. Aber jetzt rein statistisch gesehen, hundertprozentig.
So,
weil, also, wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, 80% der Täter sind Männer, ja, zumindest in den meisten Deliktsbereichen, ja, ne, gibt's ja auch unterschiedliche, aber dann würde man damit ja das größte Problem, den wichtigsten Faktor dafür direkt bereinigen und dann hätte man das Problem nicht mehr. Muss ich dir hundertprozentig recht geben.
Ja.
Und daran sieht man schon, also das ist ja auch eine, jetzt eher ein, sag ich mal, lustiger Gedankengang, ne, oder ein Gedankenexperiment, aber daran sieht man schon, wie bescheuert es ist, zu sagen, nur weil Personen mit Migrationshintergrund häufiger in der Statistik vorkommen, ja, ohne dass man jetzt die Grundfaktoren dafür noch mit einbezieht, ist die Lösung, ja, diese zu entfernen aus der Statistik oder aus der Gleichung und dann wird's besser.
Ja. Ja, ja. Also ich glaube, dass, was ganz deutlich sein muss, es gibt diese einfachen Lösungen nicht, weißt du?
Ja,
es kann,
genau,
nicht, es kann nicht die Lösung sein, darüber gar nicht zu berichten und zu sagen, genau, das findet nicht statt, weil es nicht stattfinden darf. Doch, sowas findet statt und der Täter in dem Fall war ein Geflüchteter. Also darüber ist auch dann meine Aufgabe, darüber zu berichten. Aber es ist eben nicht so einfach, wie du gerade gesagt hast, der ist, weil er Syrer ist, zum Verbrecher geworden. So, ja, funktioniert's ja nun mal nicht.
Man muss das auch erforschen, um, ja, zu diesen Schlüssen zu kommen. Was, ja, hat denn dazu geführt oder, ja, was führt generell zu mehr Kriminalität, um sich dann auch mit den Konsequenzen beschäftigen zu können und Lösungen zu finden. Das heißt nicht, dass man jetzt sagen muss, bevor das jetzt irgendjemand wieder behauptet,
ja,
ich weiß ja schon, wie es letztes Mal gelaufen, ja, ist, aber bevor es jemand behauptet, zu sagen, ach so, ja, dann kann ja jeder machen, was er will.
Nein.
Dann machen wir einfach gar nichts.
Ja.
Nein, 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 das ist damit nicht gesagt. Aber man sollte es wissenschaftlich angehen, man sollte es rational, ja, angehen und man sollte es menschlich angehen und nicht pauschalisieren.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Was soll jetzt da noch kommen, Tobi? Jetzt hast du mir das Heft aus der Hand genommen.
Nee. Verzeihung.
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Also, was mir wichtig ist, habe ich, glaube ich, gesagt, es ist eben nicht alles schwarz-weiß. Es ist eben manchmal auch Graustufen. Das hat man, ja, natürlich auch in dem Fall gesehen, weil es doch nicht so eindeutig war, wie man am Anfang gedacht hat. Und was bleibt, und das ist mir eben ganz wichtig, ist eine Familie, das sind Freunde und Bekannte, die halt einen Menschen furchtbar vermissen, der komplett sinnlos aus dem Leben gerissen wurde. Und ich hoffe, auch das ist bei all dieser politischen Dimension des Falles in dieser Folge auch offensichtlich geworden, weil darauf wollte ich gerne den Fokus legen, weil ich das Gefühl hatte, dass in der Berichterstattung des Falles eigentlich es immer nur darum ging, dass der Täter Syrer war und nicht darum, was war das Opfer, wer war das, wie lebt seine Familie damit. Das war der Grund, warum ich den Fall heute gemacht habe und danke, dass du heute bei mir warst. Ich habe wieder viel gelernt.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, gerade bei so einem spannenden Fall. Und ich freue mich auch, wenn ich jetzt schon zweimal da sein durfte, wenn es vielleicht nochmal passieren wird. Ne? Also ich finde es immer sehr, sehr spannend, mit dir über die verschiedenen Fälle zu sprechen. Und ich lerne auch jedes Mal wieder was Neues dabei. Ne? Vor allen Dingen, wenn das dann, wie gesagt, so gut präsentierte Fälle sind und man sich da irgendwie sehr gut einfühlen kann. Das merke ich dann immer wieder, wenn du die einfach auch präsentierst, dass einem dann nochmal andere Gedanken zu dem Ganzen kommen irgendwie.
Dann danke, dass du da warst nochmal und wir hören uns vielleicht auch ja in einem von deinen Podcasts.
Das könnte passieren.
Eventuell.
Ja.
Okay. Ciao, Tobi.
Ciao.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Jetzt eine kurze Werbepause.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.